Hallo, komm rein und mach es dir bequem. Ganz viel Information bei lockerer Konversation, das ist alles kein Problem. Ja, ich höre sie gern, diese sympathischen Herren. Ohren auf, ein Besuch bei den dreien lohnt sich immer.
Herzlich willkommen im Herrenspielzimmer.
Hallo liebe Community, ja, ihr hört es, Krömer ist krank as fuck, aber ich habe gedacht, komm, ich habe hier meine schöne Kuscheldecke vom Sofa mitgenommen, setz mich hier vor den Rechner, kuschel mich ein, hab einen schönen Tee und zieh durch. Ich werde mich immer muten, weil ich mich ständig räuspern muss, aber das, ja, heute müssen mal die anderen carryen, es hilft nichts. Die anderen sind in diesem Falle Sascha und Sascha. Co-Moderatoren, ja. Co-Moderatoren kann ich sagen, Mittäter meines Vertrauens, möchte ich sagen.
Die anderen Herren.
Die anderen Herren. Ja, die drei lustigen Zwei nennt man uns ja auch, ne? Warum, weiß ich jetzt auch nicht. Claes, wie geht's dir? Was geht ab? Freust du dich auf den Super Bowl heute Nacht?
Oh ja, ne. Muss. Aber hatte zu tun mit Lost Ark, von daher
bisschen ja. Untergegangen. Dann lass uns später über den Super Bowl reden, sondern einfach jetzt mit Lost Ark anfangen. Die Serversituation ist jetzt sehr, sehr vertrackt. Nervt mich auch ein bisschen, weil ich jetzt irgendwie, ja, ich letzten Tagen ging es mir eh so scheiße, ich eh nicht spielen können. Aber die erste Woche war schön entspannt irgendwie. Wir haben extra nicht auf Asta gespielt, weil wir keinen Bock auf Warteschleife hatten. Spielen auf Skeptrum und hatten immer Instant-Login. Das war echt schön für jemanden wie mich, der so wenig Zeit hat. War das toll. Und jetzt sind die Free-to-Play-Leute dazugekommen und jetzt geht irgendwie gar nichts mehr. Wie ich dich kenne, irgendwie das Letzte, was ich von irgendjemandem gehört habe bei uns in den Comments, dass du Level 44 warst. Wie ich dich kenne, bist du Max-Level. Von daher hast du wahrscheinlich sehr viel mehr zu erzählen als ich. Enkles, wie war deine Iron Harvest, hätte ich jetzt fast gesagt, Lost Ark-Woche? Erzähl.
Ja, eine sehr große Enttäuschung, Lost Ark, leider. Kann gar nichts kritisieren. Das ist furchtbar für mich.
Oh.
Ist nicht wie New World. Das ist sehr bedauerlich für mich. Aber New World ist übrigens unter 50.000. Ich habe gewonnen. Ich bin der König.
You did it. Ja.
Und in nur 3 Monaten statt 6 Monaten. Ich hätte einfach mehr in die Vollen gehen sollen. Ich hätte auf 10.000 gehen sollen.
Egal. Aber du hast doch recht. Reicht doch.
Ja, immerhin. Lost Ark, unfassbar gut. Also an den Serverproblemen kann man natürlich jetzt makeln. Ich bin auch sofort geswitcht. Ich wollte ja auch auf Asta spielen. Ich hatte ja eine Gilde aus ein paar Streamern, ne? Die wir so vorbereitet hatten. Aber sofort, als ich da reinkam, ich hatte diese Steam-Download-Probleme wie viele Leute kurzzeitig und kam dann erst um 19:30 oder so rein. Und da waren schon 13.000 Warteschlange. Und auf Asta, und hab ich sofort gesagt, okay, komm, wir gehen auf Slam. Also ich habe mich dann einfach für den Lowsten Server entschieden. An dem
ja, Punkt. War bei uns auch so, ja. Als wir reinkamen, das war später, ganz kurz, war das so, dass die neuen Server dazugeschaltet haben und den haben wir dann gleich geschnappt. So, entschuldige, du weiter.
Ja, genau, Slan ist halt ähnlich. Der ist zwar nicht zugeschaltet worden, aber der war von keiner Community geclaimed und da sind jetzt auch super viele, es ist mir egal, ob da viele Deutsche sind, können auch Engländer, es ist mir völlig wurscht, ne? Aber das passt und dann sind wir hin, jetzt haben wir 2 Gilden voll schon, also die dritte ist, glaube ich, auch im Aufbau mittlerweile, weil das Gildenlimit sich doch recht langsam erhöht. Aber auf Dauer kommen die dann alle in eine, du kannst am Ende bis zu 100 Leute in einer Gilde haben, aber das dauert halt, ne? Also ist Progress, so
aufbauen. Ja, ist bei uns auch. 30 Gilde. Ist wirklich wenig, ne? Wirklich
wenig. Ja, am Anfang ist es halt wenig, machst halt eine zweite Gilde auf, es ist halt auch nicht so wichtig, es ist nicht so, dass die Gilde viele Vorteile bringt am Anfang. Dann holst du die Leute halt nach und nach rein und switcht darum. Und ja, dann hab ich angefangen und eigentlich die ganze Woche auch durchgespielt, soweit es eben ging. Jetzt sind halt die Warteschlangen da.
Ich muss sagen, oder wen auch immer. Weil ich wollte heute Morgen mal kurz einloggen, um ein paar Leuten Offizier zu geben. Und da hatten wir selbst auf unserem, in Anführungsstrichen, neuen Server schon irgendwie 5.000, 6.000.
Also ja, wir haben jetzt auch 10.000. Ich meine, sie arbeiten dran. Man kann Amazon nicht viel vorwerfen, finde ich. Ausnahmsweise. Sie haben super viele Server dazugeschaltet. Die Server sind riesig im Vergleich zu New World, ne? Das Spiel ist ja einfach ein anderes. Da sind ja, was weiß ich, wie viele auf den Server passen. 50, 60.000 oder so. Also viele. Und ja, das braucht halt jetzt ein bisschen. Ich meine, damit hat, glaube ich, keiner gerechnet, dass es so erfolgreich ist. Das Ding war halt, dass sofort am Dienstag beim Pre-Start jeder große Streamer gespielt hat, was mich schon überrascht hatte, weil ich nicht dachte, dass es so im Hype ist.
Ja, die so.
Und das Problem ist einfach, dass das Spiel so dumm gut ist. dass basically jeder und seine Mutti sich dann auch noch Pre-Seller geholt haben und dann, als es auf dem Free-to-Play ging am Freitag, mit ziemlichen Serverproblemen, weil Amazon da irgendwas verkackt hat, aber sei es drum, als es dann endlich losging, ich meine, die haben 1,3 Millionen auf Steam. Also, das ist
was, halt, was, glaube ich, das zweiterfolgreichste Spiel aller Zeiten ist, was den Peak angeht, nur PUBG war höher.
Ja, und das könnte auch noch höher gehen eventuell. Müssen wir halt mal gucken, wenn die Server, ich meine, wird jetzt halt ein paar Leute abschrecken, aber ja, muss man jetzt halt mit leben. Ich meine, das ist Amazon dahinter, die müssen sich halt jetzt darum kümmern. Was man wieder sagen muss, und das ist halt
auch
wieder geklappt immerhin, genau wie bei New World auch schon, wer auf dem Server ist, hat ein perfektes Spielgefühl.
Ja.
Zu jedem Zeitpunkt. Das muss man halt auch hervorheben. Ja, es ist nervig, ich bin jetzt auch 2-3 Stunden in der Queue, wenn ich, weil mein Schlafrhythmus ist zerbumst worden am Freitag, aber nun gut. Dafür habe ich ja den Podcast, damit die Queue runtertickt. Dafür ist der ja da.
Aber das ist doch jetzt down, die Server. Ganz komplett, oder?
Nee.
Ich wollte gerade einloggen und ging gar nichts. Sagt, kann keine Verbindung zum Server herstellen.
Server
bist du gerade in der Queue, oder was?
Ja, klar. Die spielen
okay.
Auch
okay, nee, das ist ja
Server
spannend.
Sind da. Aber
okay.
Haben halt alle Warteschlangen. Jetzt muss Amazon halt noch ein bisschen nachschieben wahrscheinlich. Und sie arbeiten ja
dran. Machen sie, wieder. Ne? Also steht heute ja. News, Wartungsarbeiten, Serverkapazitäten sollen erhöht werden jetzt.
Alle. Ja, die waren ja, aber das hat halt auch nicht so richtig geklappt. Da müssen sie halt noch weiter dran arbeiten. Müssen sie halt irgendwie hinkriegen. Und ja, ich glaube, das Spiel ist einfach zu gut. Was soll man tun? Also, die Leute wollen es spielen und jetzt sind es halt zu viele, die es spielen wollen. Ich meine, ich glaube nicht, dass es irgendjemand besser hinbekommen hätte. Also, ist unangenehm jetzt die Warteschlangen, aber bei der Menge halt irgendwie verständlich. Und der Pre-Start lief halt perfekt. Also bis Freitag. Bis sie da ihre Wartungsarbeiten machen wollten. Weil die hatten halt schon gemerkt, offenbar, oh fuck. Weil das, was sie sagten am Freitag, da haben sie ein bisschen gelogen. Ne? Sie sagten ja, wir nehmen jetzt die Server für 4 Stunden runter wegen einem Hotfix. Kurz vor Release. Sie wollten ja dann um 18 Uhr die Server wieder hochfahren, wo der öffentliche Release ist für alle. Und sie sagten ja wegen einem Hotfix. Und das hat ja schon keiner geglaubt, weil der Hotfix so lächerlich war. Das war so ein Hotfix, den könntest du auf dem Live-Server aufspielen wahrscheinlich. Ne? Das sind ein paar... Irgendein Voice-Over wurde geändert und irgendeine UI-Zeile, ist ja lächerlich. Dafür brauchst du keine 4 Stunden. Und da dachten schon alle, oh, ich glaube, die wissen, da geht was schief. Da sind irgendwie mehr Leute, als sie dachten. Und deswegen haben sie dann so viele Server und so Co. geschaltet. Und dann waren die Server am Freitag ja bis... Wann gingen sie los? 0.30 Uhr erst wieder richtig. Statt 18 Uhr. Sie haben ja ihren gesamten Headstart verschieben müssen. Ne? Also statt 18 Uhr war es dann 0.30 Uhr, wo die Server kamen. Ja, sei es drum. Und... Jetzt hast du halt die Warteschlangen. Aber alles andere, das ist halt das einzige Negative, was man sagen kann. Aber stört natürlich trotzdem.
Ganz kurz, bevor wir noch weiter monologisieren. Sascha, wie ist mit dir? Hast du mal reingeguckt oder ist das nichts für dich? Oder hast du noch 7 andere Spiele, die du vorher spielen musst?
Ja, ich habe keine richtige Zeit gehabt zum Spielen, aber ich finde das auch krass, dass die irgendwie über 1 Million ja stabil Concurrent Players hatten. Das zeigt auch, dass Leute irgendeine Diablo-artige Spielerlebnis haben wollen. Ne? Das hätte jetzt Diablo 4 sein können, dass diese Zahlen hat, wenn sie es rausgebracht hätten.
Ja.
Also alles, was die Leute ja wollen. Das hat
mit Diablo zu tun, also vom Diablo-Spielstil. Also es ist doch deutlich eher ein MMORPG als ein Hack and Slay.
Ja, aber du bist ja doch eher ein bisschen du rennst ja rum und hast Diablo-Style-Gameplay, oder?
Es hat auf jeden Fall auch was von Hack and Slay, das muss man sagen, ja.
Naja, du hast nur, was du von Hack and Slay hast, ist ausschließlich eigentlich das Top-Down. Also, dass du von oben auf den Charakter guckst und halt keine 3D-Ansicht hast. Das ist eigentlich das. Und dann so Sachen wie der Chaos-Dungeon später, die sind schon sehr Hack-and-Slay, aber am Ende ist es deutlich mehr RPG.
Also das ist ja jetzt Haarspalterei. Einigen wir uns auch drauf, dass Hack-and-Slay-Elemente hat. Punkt.
Ja, jedes Spiel, wo du irgendeinen Mob tötest, hat Hack-and-Slay-Elemente. Dann kann man sagen, WoW ist ein Hack-and-Slay. Ja, es ist kein Hack-and-Slay,
Steve. Es ist aber vom Gefühl her, vom Spielstil her ein Hack-and-Slay. Du spielst einen Charakter, kämpfst gegen Monster, drückst die Abilities, bang. Es ist exakt ein Hack-and-Slay vom Spiel, denkst her. Also kannst du nicht sagen, dass das nicht ist. Also
für mich ist ein Hack-and-Slay riesige Monsterhorden, die ich abschlachte. Und das ist das Wichtigste daran. Das ist für mich die Bezeichnung.
Es ist jetzt Haarspalterei. Wie dem auch sei, ich sehe das so wie Sascha.
Also wenn ihr später die Inseln bereist und 3 Stunden Questlines macht, dann werdet ihr sowas in einem Hack and Slay nicht finden. Das ist was ganz, ganz anderes.
Ja, ich meine ja auch nicht, aber das ist ja das Geile auch daran, dass es halt ein Hack and Slay ist und gleichzeitig ein MMO. Es ist halt irgendwie beides. Das ist halt, das wird auch Diablo 4 sein, bin ich mir sicher, wenn sie schlau sind. Das ist ja das Geile dran. Das ist halt nicht dieses Stumpfe, was zum Beispiel jetzt auch an Diablo 2 Resurrected kritisiert wurde, dieses stumpfe Hack and Slay Grind, sondern es ist ein Hack and Slay, was halt MMO ist gleichzeitig oder MMO-Elemente hat oder ein MMO, was Hack-and-Slay-Elemente hat, kann man so oder so.
Du willst einfach ein bisschen Purpose dafür haben, warum du hackst und slayst und das macht's ja so viel besser.
Was mich mal interessieren würde, Clays, wie ist denn so das Spielgefühl für dich irgendwie? Also, wir haben ja, M-Box, das war ja Technics, der hat mich gefragt irgendwie, ja, ist es denn so vom Feeling her dieses geile, jetzt sind wir wieder beim Hack-and-Slay, aber dieses geile, die Spells ballern so richtig? Also, wie findest du das Spielgefühl? Was für eine Klasse spielst du? Und wie ist so für dich das Spielgefühl? Also du bist ja voll des Lobes eigentlich.
Also ich bleib dabei, es ist kein Hack and Slay, auch vom Spielgefühl nicht, also für mich, also es ist was anderes, weil was ich spiele zum Beispiel ist ein Martial Artist, also ich spiele einen Soulfist, eine Soulfist und ich habe aber auch einen Bart und also du hast ja zwei Alts for free, ich habe auch einen Alt und einen Sharpshooter und keiner davon fühlt sich jemals wie irgendwas an, was ich jemals in irgendwo gespielt hätte, wenn ich ehrlich bin, also weder in MMOs noch in Hack and Slays, also meine Main Soulfist, wo ich 99,9% meiner Zeit verbracht habe.
Ist das Max Level da? Also was heißt Max Level? Also Level 50? Level 5.
Ja, schon ewig. Seit Donnerstag. Mittwoch vielleicht? Keine Ahnung. Ja, schon ewig. Also ich arbeite gerade daran, dass ich endlich in Tier 2 Content komme. Das ist ein bisschen tricky. Also basically, das fühlt sich eher an wie so ein Street Fighter, was ich da spiele. Ne? Also das ist eher so unglaublich viele Kombos, Melee hintereinander mit Stun, Knock-Up.
Aber das ist auch so eine Sache, die das Spiel so umfangreich macht. Ne? Also dass die Klassen einfach sehr weit voneinander entfernt sind irgendwie. Wir haben ja mit unserer Gilde auf dem Discord gespielt oder mit ein paar. Und M-Pog spielt halt auch diesen Martial Artist. Und er sagt genau das gleiche wie du. Das ist halt irgendwie wie Street Fighter.
Aber Mace haben wir leider verloren, wir sind in so verschiedenen Servern. Er hat den Asta-Weg gewählt.
Ja, es gibt, Mace hat auch, Maris auch. Das ist wieder dieses Elite, ich will auf dem coolen Server sein, Ding, was ich nie verstehen
werde. Idioten.
Ja, whatever. Auf jeden Fall, also, die Klassen sind halt, das ist halt geil. In der Beta habe ich halt alle Klassen mal angespielt und gemerkt, dass mir halt keinen Spaß macht. Und ich bin halt, upsala, bin beim Artillerist gelandet und der macht mir halt extrem viel Spaß, aber also du hast halt, genau, du bist halt einfach ich habe eine Ability, die heißt so, warte mal, so Luftangriff und wenn du die Skills auf 10 und dann irgendwie hast du ein Skill, da heißt so Atombombe oder so und ich kann halt alles one-hitten mit dem, ich meine, der hat Cooldown, aber ich muss einfach nur zusammenziehen, diesen Skill ausführen und das einfach, da kill ich halt Bosse mit, ne? Also, das ist ein ganz großer Vorteil, das hast du in, da sind wir wieder, es ist vielleicht doch kein Hack'n'Slay oder es ist auf jeden Fall was du in Hack'n'Slays nicht hast, die Bandbreite an Klassen irgendwie, so gefühlt ist ja, zum Beispiel, wenn wir jetzt Diablo 3 nehmen, sind ja die Klassen vom Spielgefühl her schon sehr aneinander, ne? Wenn du einen Bard nimmst und einen Monk, dann ist das ja vom Stil her sehr ähnlich, ne? So, also die haben zwar unterschiedliche Abilities, aber das hast du bei Lost Ark halt nicht, sondern die Klassen sind, ich kann es gar nicht in Worte fassen, vielleicht kannst du das besser, Clay. Das
ist kreativ, also sind sehr kreative Klassen dabei, halt, die du vorher noch nie gesehen hast.
Genau, sie spielen sich halt auch komplett anders. Also es ist gefühlt so, als würdest du zwei verschiedene Spiele spielen, wenn du die Klassen spielst. Ja, und das macht es halt so fantastisch.
Und das wird auch für jeden was dabei. Du hast den typischen Barb, basically, den Berserker, der sich einfach nur die ganze Zeit im Kreis dreht, mehr oder weniger. Du hast absurde Sachen wie den Artilleristen, den du noch nie in irgendeinem Spiel gesehen hast. Also ich zumindest nicht. Der was ganz anderes ist, weil der, was weiß ich, du weißt es ja, du spielst ihn ja. Du hast den Bar, die Bardin mit ihrer Harfe, die alles mit ihrer Harfe macht und nur Songs trällert, so ein bisschen Sauna League-Style. Einfach coole Klassen und sehr kreativ. Und dieses ganze Spiel, also was ich die ganze Zeit gesagt habe auf dem Stream und schon mehrmals und meine Community sich halt auch einig, also ich höre auch wenig Negatives, eigentlich sind alle relativ happy. Dieses Spiel strotzt halt vor Detailreichtum und Liebe und du hast die ganze Zeit das Gefühl, dass die Devs halt machen konnten, was sie Bock waren. Also worauf sie Bock hatten. Nicht, dass sie irgendwelche Zeitdruck-Limits hatten, weißt du, sondern der eine hat gesagt, ja, ich will das machen, okay, dann mach du mal diese Insel, viel Spaß, du hast 2 Monate Zeit oder so. Und dann durfte er sich da austoben. So fühlt sich dieses ganze Spiel an. Und das ist sehr erfrischend, weil du das in letzter Zeit eigentlich nicht mehr siehst. In den letzten Jahren.
Oder es wird halt spannend, wie lange das Spiel funktioniert. Du bist ja mit deinen Voraussagen immer ganz gut. Wird der Hype so bleiben oder ist es jetzt hier wieder nur eine kurze Angelegenheit?
Naja, keiner mit dem RPG kann den Hype halten, ne? Du wirst Leute verlieren, obviously. Also, das ist halt normal, denke ich. Und das Spiel ist halt unglaublich erschlagend an einem gewissen Punkt, weil es so viel hat. Also wirklich so viel. Ich habe so viele Guides angucken müssen, um auch nur irgendwas zu verstehen dann im Late Game. Also das fängt, ich meine, die Gravuren kriegst du noch relativ rein, da guckst du ja 10, 15 Minuten
Ich habe die noch nicht verstanden. Ich habe die noch nicht verstanden, die Gravuren, echt nicht.
Ja, dann aber verstehst du das aber irgendwie, wenn du dir ein bisschen Mühe gibst mit so einem Video, das geht schon, das ist nicht so schlimm. Aber diese ganzen Currencies und diese ganzen, also man muss halt verstehen, dass ich jetzt, also wenn du die Storyline durch hast, dann hast du, also du machst dann, also basically, Ich will nicht spoilern, aber du startest ja in diesem Mittelalter-Setting mit Drachen und was auch immer und mit einer unglaublich guten Story mit Freerain und dem Priester, der Halbdämon ist und so weiter. Das ist halt die erste große Hauptstory und die geht ja ewig. Und da bleibst du auf einem Kontinent und danach switchst du halt in ganz andere Settings rein, auf andere Kontinente und irgendwann ist diese Main-Story halt durch Und gleichzeitig mit der Main-Story bist du auch Level 15. Du musst keine Nebenquests oder sonst irgendwas tun. Kannst du tun, musst du aber nicht. Und wenn die Story dann durch ist, dann schaltest du halt sozusagen den Tier-1-Content frei. Da willst du aber nicht bleiben, weil das Spiel auf Tier-3-Niveau ist bereits. Das bedeutet, du arbeitest dann ganz, 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 ganz schnell daran, in so einem Semi-Late-Game-Setup, dass du möglichst schnell Tier 2 erreichst. Und du schaltest halt mit deinem Item-Level immer weitere Zonen frei. Und wenn du 600 erreichst, kannst du nach Yorn. Und wenn du Yorn erreicht hast, danach, wenn du das fertig hast, das ist eine neue Storyline, ne? Einfach so eine 3, 4, 5 Stunden Storyline, dann bist du im Tier-2-Content. Da willst du dann auch durchraschen und dann bist du im Tier-3-Content irgendwann. Was weiß ich, die ersten Leute sind, glaube ich, schon da, die Korea und Co. gespielt haben, die irgendwie noch mehr Tricks kennen als ich. Die sind böse. Und dann fängt das Late-Game erst richtig an. Und das ist halt wirklich super weit und das ist super viel zu lernen dahin, ne? Du hast dann als Mid-Game-Content jetzt, sag ich mal, wenn du die Story dann durch hast, hast du einmal die Chaos-Dungeons, die du jeden Tag farmst. Das ist
basically zweimal, ne? Das habe ich ja in dem Video erklärt. Zweimal kannst du die farmen, kannst du allein oder mit Gruppe machen, ne?
Ja, aber die machst du allein in der Regel, weil die super simpel sind. Also die sind wirklich nicht darauf angelegt, dass du sterben könntest eigentlich. Also okay. Das ist Daily-Content, also richtiger Daily-Content, den du einfach machen sollst. Das soll auch Spaß machen. Da hast du dann wirklich das einzige, aus meiner Sicht, das einzige Hack-and-Slay-Element. Weil da kommen 15.000 Mobs oder so pro Dungeon, keine fucking Ahnung, es sind so viele. Und du schlachtest die alle ab und alle platzen und platzen und platzen. Das ist Hack and Slay, dauert ungefähr 12 Minuten ungefähr, glaube ich, das ganze Ding. Zweimal, also 24 Minuten oder irgend sowas in dem Dreh. Je nach
Speed. Du killst Wellen, ne? Du killst Wellen in einem Timer und wenn du es im Timer schaffst, kommt die nächste Welle.
Ja, aber dieser Timer ist ein Witz. Also, okay. Das ist wirklich, also, wenn du ansatzweise.
Ich wollte nur das Grundprinzip erklären.
Ja, genau. Aber wenn du jemals ein Spiel gespielt hast, ist das kein Problem. Das sage ich einfach, ne? Das ist wirklich einfacher Content und das macht einfach Spaß. Alles platzt und überall ist Loot und also dieser Loot, der halt rauskommt und das macht einfach Laune. Das ist cool, das schlachtest du durch. Und das machst du dann. Dafür kriegst du halt diese Upgrade-Materialien, die du für alles brauchst. Und das andere, was du daily machst, sind halt die Wächter-Raids. Und die Wächter-Raids sind basically Monster Hunter. Da ist ein riesiger Boss.
Habe ich auch in meinem Video erklärt. Möchte ich noch mal kurz Werbung für machen.
Sehr schön, dieses Video ist der Hammer.
Danke.
Da sind riesige Bosse und die sind richtig gut designte Bosse. So richtig coole Bosse. Also
und das machst du mit einer Gruppe wahrscheinlich dann, ne?
Naja, ich habe erstmal die ersten drei alleine gemacht, habe mich bei ein paar davon totgevibed. Den vierten habe ich nicht alleine geschafft, weil es ein Arschloch war. Der hat mich dauernd gestunt. Und
ganz kurz, du machst einen und am nächsten Tag machst du dann die nächste Level oder kannst du die nacheinander machen, je nachdem?
Nee, du kannst zwei am Tag machen.
Ah, ja, auch zwei
am Tag. Also du kannst auch mehr am Tag machen, aber du kriegst nur zweimal den Hauptloot.
Okay.
Und du willst natürlich den möglichst höchsten ernten. Das heißt Seelenernte. Du kannst von zwei dieser Wächtern sozusagen den richtigen Loot rausziehen. Und das möchtest du zweimal am Tag machen. Das dauert bis zu 20 Minuten. Das ist ein 20-Minuten-Timer und dieser Boss, die sind echt stark. Also ich habe den ersten, zweiten, dritten alleine gemacht. Den vierten konnte ich nicht alleine machen. Den fünften habe ich wieder alleine gemacht. Den sechsten habe ich wieder in der Gruppe gemacht. Das ist ein kleiner Gruppenfinder, so wie man es kennt aus WoW mit einem Dungeon Finder. Geht ganz gut.
Aber kannst du auch mit deiner Gilde machen, oder?
Ja, klar.
Okay.
Logisch, ja.
Ja,
klar. Aber das ist sehr, für mich sehr anspruchsvoll. Also das sind wirklich geil designte Bosse. Der sechste ist so ein krasser Skorpion. Der ist so dumm schnell. Der dreht sich da und oben, dann liegt er auf dem Rücken. Dann
wie kann man denn dumm schnell sein? Dumm schnell?
Ja, das sagt man so, Steve.
Entschuldigung.
Wenn man Englisch ist. Nee, okay. Aber er ist wirklich sehr, sehr schnell. Sehr, sehr. Aber das sind ganz verschiedene Bosse. Wie gesagt, das ist der Monster Hunter Weg. Du hast keine HP-Boss-Leiste. Wenn du vibest und stirbst und das Trials ändert, dann siehst du, wie viel der Boss noch HP hatte. Aber während dem Trial siehst du nichts.
Ah.
Und das ist ein ziemlich nettes Feeling. Dann gibt's die Abyss Raids, das sind richtige Dungeons sozusagen. Da musst du auch mit einer Gruppe rein, vier Leute. Und da kannst du jeden einzelnen Abyss Raid einmal die Woche machen.
Das sind wie Mystic-Instanzen, ne? Wird am normalen Instanzen einfach nur schwerer, ne?
Ja. Also Abyss Raid ist durchaus schwer. Die ersten beiden gingen noch, aber die haben auch schon Boss-Mechaniken, wo du, wenn du nicht aufpasst, die ganze Gruppe one-shottet. Und dann ist alles tot. Und der zweiten, das Ding ist, ich habe mich gewundert, warum im Gruppenfinder für den dritten und vierten sozusagen Abyss-Dungeon schon alle sagen, nur experienced. Und dann gucke ich mir dieses Video an und denke mir, what the fuck passiert denn hier? Da hat einfach 20 Mechaniken der Boss und ich so, oh, und jeder einzelne wipe deine Gruppe gefühlt, also der letzte. Und ich so, okay, sollte man wohl doch angucken, weil das kannst du nicht wissen beim Tryen. Also das ist schon anspruchsvoller und das sind ja nur die ersten, ne? Das sind die Tier-1 Abyss-Dungeons, ich will gar nicht wissen, was da noch kommt. Und dann hast du noch den Turm, das ist basically wie Torghast, also ohne Auswahlmöglichkeiten. Aber einfach, du gehst auf eine Ebene, schlachtest, was da steht, gehst auf die nächste Ebene und läufst immer weiter hoch diesen Turm. Und dann hast du noch Bosswasch und Würfel-Dungeon, das sind noch andere Sachen, was weiß ich was, das habe ich noch nicht. Weil dafür braucht man Einladung. Das
sind alles Dinge, die ich in meinem letzten Video vorgestellt habe. Falls ihr dazu Bilder sehen möchtet, wie das aussieht, einfach mal in mein Video reingucken. Ja.
Genau, aber ja, in aber der Kurzform kann man sagen, die drei Hauptsachen, also die aktuellen drei Hauptsachen, die man sozusagen pro Woche tut, sind dann halt der Chaos Dungeon, das ist Hack and Slay. Dann hast du Monster Hunter Klon, wo du große Monster-Bosse abschlachtest und du wirst halt immer stärker und kriegst immer mehr freigeschaltet, die du machen kannst und immer höher. Und der Abyss Dungeon, was basically, ja, Mythic sind oder so, keine Ahnung. Genau. Das sind die drei Hauptsachen erstmal, glaube ich, die relevant sind.
Ja. Das, wie gesagt, ist mir bekannt. Ich hätte jetzt gedacht, dass wenn du im Tier-1-Content, also im Tier-2-Content kommt ja auch nicht viel Neues dazu, oder? Also was die Daily-Sachen angeht, wird wahrscheinlich immer nur schwerer, ne?
Genau, du hast in den Chaos-Dungeons und in den Wächter-Raids hast du halt oben so Reiter, die die Regionen anziehen. Und also erst hast du halt nur North Rern, wo du halt deine Story beendest. Und wenn du dann Rohendell gemacht hast, ab Item Level 460, dann kommt halt Rohendell dazu mit seinen Chaos-Dungeons und mit seinen Wächtern und so weiter. Und dann kommt halt das nächste, dann kommt Yorn und so weiter. Das bleibt relativ ähnlich, aber es ist halt super cooler Content, ne? Und du willst da jetzt halt nur durch Tier 1 und Tier 2 möglichst schnell. Und das hapert halt ein bisschen an der Upgrade-Materialien. Und da musst du halt dann, also man muss das halt verstehen, dass dieses Spiel ist nicht so, dass nicht so WoW-Style, dass du Bosse tötest und du hoffst auf einen Drop. Das ist nicht der Punkt. Du tötest Bosse oder du machst Content, um Upgrade-Materialien zu kriegen. Das Gear hast du anyway, aber du musst dieses Gear halt immer weiter upgraden. Und das hat auch eine prozentuale Chance, dass das nicht klappt. Und wenn es nicht klappt, dann hast du beim nächsten Try eine höhere Chance. Und du sammelst halt basically Upgrade-Materialien, um dein Item-Score einfach zu boosten. Und wenn du dann eine gewisse Stufe erreicht hast, dann schaltest du damit den neuesten Content frei, ne?
Okay. Ja, schön, dass du schon im Anführungsstrichen im Late Game bist, um das hier so zu erklären. Hätte ich noch nicht gekonnt, ich bin irgendwie Ende Level 30, aber ja, auch genauso begeistert. Aber ich bin gespannt, wie lange das Late Game fesselt. Es klingt nach sehr, sehr viel, aber es ist ja nicht so, dass du jetzt mit, wenn du Tier 2 bist oder so, neue Sachen machst, weil du machst ja immer dasselbe, nur in unterschiedlicher Schwierigkeit. Und mal gucken, wie lange das.
Also ja,
wie
lange. WoW machst du seit 17 Jahren genau das Gleiche.
Ja, genau. Aber das ist ja auch so eine Sache, wo ich zum Beispiel sage, ich mache keine Mystic-Instanzen. Ich habe keinen Bock, immer und immer wieder dasselbe zu machen. Irgendwie nur in anderer Schwierigkeit. Muss man mal abwarten.
Das sagen die Leute halt schon. Das wird auf Dauer schon auch ein bisschen Daily Grindfest, ne? Also das Spiel, das zieht sich auch schon dahin. Du hast endlos Content mit diesen Inseln und den Gebieten und mit dem Sammeln. Also wenn jemand nur sammeln möchte, dann kann er das, glaube ich, für den Rest seines Lebens tun. Also was da alles auf der Map rumliegt und auf der Welt rumliegt, was du suchen musst, ist ja wirklich insane. Das ist, weiß nicht, ein riesiges Where's Waldo. Der richtige Endgame-Content, der wird schon ein bisschen grindy. Also du musst halt täglich dann die Dailies machen, die Chaos-Dungeons, die Wächter willst du machen. Das ist schon viel und dann halt noch die Abyss-Dungeons und was auch immer dazukommt, ne? Und also ja, und die Raids natürlich später, glaube ich.
Es gibt auch, glaube ich, viele Open-World-Events, ne?
Super viele, ja.
Ja,
du segelst basically, das haben wir in der Nacht hatte ich, also vorgestern Nacht war ich richtig im Stress, weil ich hatte so einen festen Zeitplan, was ich erreichen wollte, weil ich musste noch Inseln, also man kann sich das vorstellen, da ist halt hohe See, du hast ein Schiff und da sind hunderte Inseln, also ungefähr 100 Inseln, nicht hunderte, ungefähr 100 und es gibt halt ein paar Inseln, also da gibt's auch Guides für, die sollte man sich dann noch holen, by the way. Ich habe das am Anfang mich geweigert, weil ich dachte, ich erfahre das mal selbst, aber es ist schon sinnvoll, die Inseln in einer guten Reihenfolge so ansatzweise abzulaufen, zumindest am Anfang, weil einige Inseln halt super viel Tier 1 Upgrade-Material geben, von dem ich gerade geredet habe. Wenn du das nicht hast, dann dauert alles 10-mal länger. Weißt du, und später, wenn du die dann machst, bringt dir das Material nichts mehr. Weil dann hast du es ja schon durch die ganzen Chaos-Dungeons und Co., wenn du Monate wartest, ne? Das heißt, man sollte das schon in seinem eigenen Progress sozusagen möglichst schnell machen. Und diese Inseln sind halt ganz verschiedene Sachen, die sind wirklich absurde Sachen, teilweise traurige Geschichten, teilweise ultra lustig, die haben teilweise Stories, teilweise ist einfach nur Monsterschlachten, da gibt's eine Schatzinsel, wo einfach nur Schätze rumliegen, du lootest die ganze Zeit. Also so ganz viele verschiedene Sachen gibt's da und du schipperst halt mit deinem Schiff schon darum und gleichzeitig hast du halt eine Eventleiste, wo basically überall auf diesem Ozean und auf der Welt generell halt Nonstop-Events starten. Am Tag viel mehr als in der Nacht. In der Nacht ist es dann so, weiß nicht, zur vollen Stunde immer ein paar Events. Das sind teilweise auch PvP-Events auf Inseln, wo sich alle abschlachten irgendwie und um eine Kiste kämpfen oder so. Und teilweise sind es halt einfach Story-Sachen oder Kämpfe gegen irgendwelche NPCs und so weiter. Und das sind halt überall Welt-Events nonstop. Am Tag wirklich alle 10 Minuten, mehrere. Und in der Nacht dann jede alle 10, 20, 25 Minuten eins und zu jeder vollen Stunde mehrere. Genau.
Du als kompetitiver, wie nenne ich es am besten? Ja, also dir ist das ja eigentlich wichtig. Wie sieht es denn mit PvP aus? Darüber hört man ja auch einiges Gutes.
Da kann ich nichts zu sagen. Also MMO ist in der Regel nicht für PvP.
Ja, ich auch nicht, aber normalerweise, ich weiß, dass sich auch viele auf PvP freuen und da habe ich auch nur Gutes gehört bisher.
Ja, aber da habe ich keine Zeit für. Also bisher noch nicht, später bestimmt. Okay. Also PvP, ich kann sagen, das ist halt alles angepasst. Ne? Also ich habe auch schon mein Buch der Koordination. Da hast du einen eigenen Skilltree, der ist auf Max geboostet. Und den erreichst du schon, wenn du die erste Hauptstory, die erste Mini-Hauptstory durch hast. Da bist du Level 26 oder 27 so in dem Dreh. Wenn du nach Lutera kommst, nach Burg Lutera. An dem Punkt könntest du aufhören zu spielen für immer und wärst auf dem gleichen PvP-Level wie alle anderen Spieler. Also wenn du wirklich ein reiner PvP-Spieler bist, könntest du wirklich die Hauptquestline nur bis 26 machen und könntest ab dann für immer PvP spielen. Ich meine, dir würden halt die Inseln und Co. fehlen, wo mit Open PvP, aber die Arena und so könntest du dann sofort betreten und auf einem Level, wo alle anderen auch sind. Also geartechnisch, das ist alles skaliert, ne? Mehr weiß ich aber nicht.
Okay, werden wir dann drüber reden, wenn du das gemacht hast. Ich habe eh keinen Bock auf PvP. Oder ich werde auch nur kurz reinschauen. Ja, aber ansonsten nochmal für alle aus meiner Sicht irgendwie, wie gesagt, abgesehen von den Serverproblemen, die aber wirklich echt normal sind, gerade bei diesem Andrang, das gibt's in jedem großen Game gab's das. Ich denke, da muss man ein bisschen Geduld haben. Ich bin mal gespannt, wie sie das jetzt lösen werden. Heute, wie gesagt, ist groß angekündigt worden, dass die Serverkapazitäten gerade von den großen Servern, die jetzt Warteschleifen haben, noch erhöht werden sollen. Also dieses Mega-Gejammer jetzt irgendwie, das, ja, ich verstehe auch nicht, warum das immer wieder gemacht wird. Ja, gut, weil alle zocken wollen, ist ja klar. Aber ja, erinnert euch, vor, ich weiß gar nicht, 2018 oder 2019 habe ich das Spiel in der koreanischen Beta gezockt. Es war ganz schön anstrengend, weil die ganzen Dialogs und auch die okay und was weiß ich, Platten halt auf Koreanisch waren. Das war echt Horror. Aber ich habe damals ein Video veröffentlicht, hab das irgendwie Lost Ark. Ist das neue große Ding? Ja. Und ich hatte damals schon dieses Gefühl, dass das echt ein richtig geiles Spiel wird. Ist eigentlich schade, dass es so lange gedauert hat, dass es nach Europa kam oder auch in die USA jetzt.
Vielleicht ist es gut.
Auf der anderen Seite.
Content, das ist clean.
Richtig, genau, das wollte ich gerade sagen. Auf der anderen Seite ist es so, dass du, habe ich auch in dem Video gesagt, dass du jetzt ein fertiges Spiel hast und nicht das Übliche, was wir normalerweise kriegen, nämlich bei all ja, denen, die.
Das ist selten, ne? Dass du
ja, genau.
ein fertiges, gebalancedes, bugfreies Spiel bekommst. Aber wie lange ist es raus? 3-4 Jahre schon, oder?
Genau,
so,
ne? Genau. 3-4 Jahre in Korea. Und das haben wir halt vorher noch nie gehabt. Einen WoW- oder Diablo-Killer, der irgendwie nicht auf den Markt geschmissen wurde und nicht fertig war und kein Endgame hatte und sonst was, sondern. Und zum ersten Mal ein wirklich fertiges Spiel. Und das ist halt eigentlich ein Riesenvorteil. Auch wenn man so lange darauf warten musste jetzt.
Aber das merkst du den Spieler doch an jeder Ecke. Also ja. Es ist polished bis zum geht nicht mehr. Überall kleine Sachen. Alles ist so liebevoll gemacht. Basically wie der alte Blizzard-Stil, wo du das Gefühl hast, da sind Leute dran, die haben wirklich Spaß gehabt.
Die brennen noch, ne?
Ja, die brennen, genau. Die wollten ein gutes Spiel entwickeln. Also du hast wirklich das Gefühl, das sind auf diesen Inseln. Ich finde das wirklich beeindruckend. Aus meiner Sicht hast du das Gefühl, dass, oder auch bei den Kontinenten, du hast das Gefühl, das haben verschiedene Leute entwickelt, die, weiß nicht, die hast du dafür eingestellt oder so, keine Ahnung. Du hast eine Vision, okay, mach mal. Und das ist echt cool anzuschauen, also. Wirklich toll.
Ich bin sehr gespannt, wie das mit dem Spiel weitergehen wird. Irgendwie, ob dieses Endgame, was ein bisschen grindy ist, mal gucken. Ich kann es ja auch selber gar nicht beurteilen. Ob der Hype da so bleiben wird und so weiter. Ich würde gerne mehr drüber machen, auch auf meiner Seite so, was weiß ich, Guides und so weiter. Aber ja, bei mir geht ja aktuell jetzt gar nichts und da muss ich mal gucken. Also vielleicht, dass man zumindest so, ich habe jetzt so eine Seite gemacht mit den besten Einsteiger-Guides für neue Leute. Aber nicht selber, sondern halt gute Guides verlinkt. Und vielleicht. Versuchen wir das in nächster Zeit auch so zu machen, gerade was jetzt der Clays beschrieben hat, irgendwie Tier-1-Content irgendwie, was sind die besten Inseln, welche Reihenfolge sollte man das machen und sowas vielleicht. Naja, mal schauen. Ich bin sehr gespannt, wie sich das Spiel entwickeln wird. Ja, wir werden es natürlich beobachten und da Clays ja auch so dafür brennt und natürlich auch, dass viel zocken kann und ja.
Da muss man spielen. Natürlich noch sagen, wegen der Content-Masse, ne, by the way. Sie haben ja angekündigt, dass sie alle 2 bis 3 Monate nach Release eine neue Klasse reinbringen, weil sie haben ja noch viele Klassen in Korea und Russland, die wir nicht haben. Summoner, der beliebte Lensmaster, der wohl die beliebteste Klasse ever ist, der muss so cool sein. Alle lieben den. Den haben wir nicht. Und dazu noch den Scouter, glaube ich. Also da gibt es noch einige Klassen, die noch nicht da sind. Und gleichzeitig sind auch einige Raids, die nicht da sind. Und die wollen sie in 1 bis 2 Monate nach Release immer verschieben. Also alle 1 bis 2 Monate soll ein neuer Raid rauskommen. Die haben noch viele in der Hinterhand. Ne? Deswegen lassen die dich jetzt durch Tier 1 und Tier 2 durchlaufen. Deswegen schenken dir auch die Alts. Damit du basically auf diesen Korea-Level ankommst, viel schneller, als du es eigentlich solltest. Ne? Was die 3 Jahre gespielt haben, machen wir jetzt sozusagen im Hyperbolic-Speed-Modus irgendwie, dass wir da ganz schnell durchraschen durch diesen ganzen Content, damit sie dann nach und, also das, damit wir aufholen können danach, weißt du? Das ist, glaube ich, der Plan. Also da kann man halt wirklich erwarten, dass dann auch regelmäßig großer Content kommt in den nächsten Monaten oder Jahren. Bis wir aufgeholt haben zumindest, ne?
Also, gefühlt ist es momentan das große neue Ding. Alle Streamer spielen es irgendwie, so gefühlt. Wenn ich auf Twitch gucke, spielt es jeder von Unge über, was weiß ich, wie sie alle heißen.
Ja, aber Pizza halbe Million Viewers, das ist schon eine harte Nummer, ne?
Asmon hatte 400.000 am Freitagabend. 400.000 hatte Asmon Gold alleine.
Ja, ja. Ja, ist Wahnsinn. Also, das geht echt ab, aber mal gucken, ob es längerfristig was ist. Aber, also, das hat auf jeden Fall, es ist nicht so wie bei New World, dass dann so ein kurzer Hype ist und danach ist einfach nichts mehr da, sondern das, wie Enkle es jetzt ja sehr schön ausgeführt hat, ist da eine Menge, was man dann auch noch weiterhin machen kann. So.
Also hier gibt es keine 50.000er Prediction von mir.
Okay.
Hui. Eher eine 500.000 Prediction in 6 Monaten noch.
Also lieber Sascha, Hausaufgabe für dich, mal reingucken, damit du einfach beim nächsten Talk mitreden kannst, ne?
Ja, ist nicht, dass ich keinen Bock habe, aber es ist ja schon ein bisschen ein MMO irgendwie, das heißt, das kommt mit diesem Time-Sync.
Naja, aber das Leveln ist halt, ne, das Leveln alleine ist schon so geil. Und das geht flott und macht Spaß und die Klassen sind geil. Vielleicht kannst du ja mal reingucken, ist ja Free-to-Play, ne? Wo das Geld nicht so locker sitzt.
Eher RP-lastig eher. Also das Leveln ist nicht so MMO-lastig. Ich habe einmal mit irgendwem anders gespielt. Das ist ein richtiges RP mit super vielen Cutscenes, also unglaublich vielen Cutscenes. Ich habe noch nie mehr Cutscenes irgendwo gesehen. Und super viel Story und Co. Und da kann man auch in seinem eigenen Speed komplett durch.
Klar, jetzt sag mal.
Sie haben wohl aber die Boobies rauszensiert aus der koreanischen Version. Das ist natürlich schon ein Konzern für jemanden wie mich, ne?
Ja,
sie haben die übertriebenen Boobies raus. Da sind noch genug. Also wir haben festgestellt, ich habe einen weiblichen Charakter, weil Soulfist weiblich ist. Und die hat während dem Level immer weniger angehabt. Ich weiß nicht, die Rüstung hat sich nicht verstärkt gefühlt. Also sie war irgendwann halbnackt. Von daher fand ich aber
gut.
Ja, eben. Ja, war gut.
Ich habe, bevor ich so heftig krank wurde, habe ich diese Instanz gespielt, wo du diesen König, wo du das Grab dieses Königs aufmachst.
Ah,
oder besuchst.
Der mit dem Spiegel?
Also der König wie die Lutera, oder? König Lutera?
Ach so, der Typ, der mit der riesigen Statue, der da rauskommt.
Genau,
und sagt,
genau. Ja.
Hi.
Nur Spoiler. Das war für mich eine der schönsten Instanzen und atmosphärischen Instanzen, die ich jemals gespielt habe. Ich war so beeindruckt. Ich kam da raus und hab gesagt, scheiße, dass ich das nicht mitgeschnitten habe. Weil eigentlich müsste man nur diese Instanz einfach mal bei YouTube hochladen. Haben wahrscheinlich schon 1000 andere gemacht. Aber das Design dieser Instanz, ne? Also, es ist halt, wie Clays gerade schon gesagt hat, es ist das Grab eines unglaublich großen Königs, der auch noch dir die erste Arche gibt. Ich habe übrigens immer gedacht, Arche ist irgendwie die biblische Arche irgendwie.
Ich habe irgendwann am Anfang gefragt, suchen wir eigentlich ein Schiff oder was suchen wir?
Ja, Arche, ne? Aber das sind ja irgendwie so komische, was weiß ich, Macht.
Artefakte.
Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall nicht Arche, wie man denkt. Und man besucht halt das Grab des großen Königs Lutera auf. Und einer der Wächter ist halt so ein großer Drache. Allein der Kampf gegen den Drachen ist schon so geil. Und am Anfang wird einfach das ganze Klassen-Gameplay aufgebrochen und du hast eine Laterne, weil du musst erstmal durch das böse Dunkle mit dem Licht, hast eine Laterne und mit der Laterne hast du zwei Skills. Du hast irgendwie so ein Laserbeam und so ein AE damit und du spielst einfach deine Klasse plötzlich ganz anders und dann bist du drinnen und dann hast du so einen Kampf gegen Drachen und am Ende bist du beim Grab und das ist so ganz episch. Also ich muss sagen,
spoilern. Habt ihr gehört?
Ja, gut, stimmt schon. Aber es ist jetzt kein schlimmer Spoiler.
Nee, das ist auch nicht so wirklich. Das muss man einfach selbst erleben. Die Story ist halt so gut, weil die Cutscenes dabei sind.
Unfassbar. Ne? Also da kann, also ich meine, ich bin ja wirklich ein Riesenfan von Diablo 3, aber ja gut, kann man auch nicht vergleichen, weil es da keine Instanzen gibt so, ne? Aber auch in WoW-Dimensionen ist das halt wirklich extrem gutes Design. Also ich habe sowas, also ich habe, ich meine, wir sind ja alle ein bisschen WoW und MMO-müde. Aber das zu spielen, ich kam daraus, hab gesagt, einfach nur, wow.
Und das ist nicht mal der geilste. Das wird so viel geiler noch, das ist das Lustige. Ja, also ich war da auch total amazed von. Ich war schon von dem Thanatos-Fight amazed. Das ist der Typ mit dem Spiegel, wo du diesen Spiegel auf ihn richten musst. Weißt du, dieses komische Monstervieh, was da und wieder aufsteht. Die fand ich schon so cool.
Das hat mich so getriggert, weil das Scheißvieh immer wieder aufgestanden ist.
Stimmt, was ist denn jetzt los, Alter? Stirb doch endlich. Ja. Ja, aber ich machte die Story so, weil ich mich sofort in das ist halt eine Stärke. Die kriegen es halt sofort hin, weil wir haben ja nicht die Lost Ark-Bindung wie zu Warcraft, ne? Wir haben halt nicht unsere Charaktere, die wir kennen seit 10 Jahren. Genau. 20, sondern die sind ja alle neu. Und ich habe so eine Bindung zu so vielen Charakteren instant aufgebaut. Die Hauptstory mit Free Rain, ich liebe diesen König. Das ist so ein guter König, so ein Theoden-König, habe ich immer gesagt.
Ne? Amel
so
einer, der Amel ist halt
Anduin. Amel ist der Priester. na gut, der ist halt halb Priester, halb Demon und wird immer mehr korrumpiert. Aber vor allem die Legion Commander, ne? Die Bösewichte sind die Hauptbösewichter, die sind ja so cool designed. Und dann hast du den Haupttyp, den
Oberbösewicht?
Den Anfangsdämon, der die ganze Zeit da böse Dinge treibt im Hintergrund, der die Stimme von Seto Kaiba hat aus Yu-Gi-Oh! Und also in der deutschen Verfassung zumindest.
Ja,
in der deutschen
hat er. Version. Jetzt, wo du sagst, fällt mir das gerade auch auf, ja.
Ja, ja, und das ist mega cool einfach und die Story wird so cool mit den Legion Commandern und später in Rohandil, ich möchte da nichts spoilern, aber da gibt's den Dungeon, wo dann Vel'Jraza vorkommt. Das ist diese Tusse mit den weißen Haaren, dieser Legion Commander mit den weißen Haaren und den weißen Augen, die sieht so richtig creepy aus. Und die hat einen Dungeon in Rohandil, das ist der Abschluss-Dungeon von Rohandil, das ist 460er Item-Level und das gibt's dann später auch als Abyss-Dungeon und so weiter. Und dieser Dungeon ist so crazy. Das ist so ein bisschen Inception, weil sie verschiebt die Realität und die Illusion und links und rechts von dir und überall alles bricht und du läufst auf einmal so basically nach oben und dann nach unten und zur Seite und überhaupt und alles um dich herum bricht ein und verbiegt sich so. Weißt du, diese Szene von Inception, wo sich die Straße hochbiegt, ist genau so. Dann hast du ein Schachspiel, so ein ganz absurdes und das wird so
cheatet mir die wieder? Das ist doch die wichtigste Frage.
Medivh ist nicht dabei, Gott sei Dank.
Oh, okay. Nee, hattest du zwischendurch auch Angst irgendwie, dass der Oberdämon den weißen Drachen mit dem eiskalten Blick summont?
Nein, aber der macht böse Dinge auf Dauer.
Okay.
Auch mit dem Clown, der kommt auch noch, da bist du
vielleicht. Fand ich jetzt eigentlich mega Gag, hast du so ein bisschen, ist ein bisschen kaputt
gemacht. Ich wollte nicht auf deinen Seto-Joke einspringen,
tut mir leid.
Die Story ist zu episch, die machen wir nicht kaputt mit Witzen. Die ist echt gut, die Story, by the way.
Ja, ist sie wirklich. Ist sie wirklich.
Ich liebe
Frieden. Bombastisch. Ja. Also guckt rein, wenn ihr es noch nicht habt, aber geht bitte nicht auf unsere Server.
Genau, bleibt verschwindet.
Bitte, bleibt bitte weg.
Spielt
bitte
nicht. Ist ganz schlecht.
Ja, nee, genau. Andersrum, genau. Spielt es nicht. Es ist schlecht. Ja. Okay, Hausaufgabe. Sascha, da kommen wir jetzt nicht drum rum, ne? Okay.
Aber musst du erst mal hinkriegen, ne? Mich so von dem Spiel schwärmen zu hören.
Ja, wirklich, ey. Das Geile ist, ich habe Nachrichten gekriegt in der Woche, glaub es mir oder glaub es nicht, wo Leute gesagt haben, jetzt mal gucken, was Enclaves wieder an dem Spiel auszusetzen hat. Kein Scheiß!
Ich bin kein prinzipieller Nörgler. Wenn die Leute alles gut machen, kann ich das appreciaten. Ich kann sogar kleine Schwächen absolut einfach überspielen. Also es hat auch ein paar Schwächen später auf den Inseln. Das ist völlig egal, das ist so gut. Ich finde selbst das gut, weil das große Ganze gut ist und weil es halt einfach mit Liebe gemacht wurde. Vor allem, wenn du nur World noch im Kopf hast. Meine Fresse, ey. Dann weißt du, wenn du es im Vergleich siehst und denkst dir, oh Gott, was haben die sich nur gedacht?
Warum aber
haben
weißt
sie
dieses du, Spiel wir können gemacht? Wir können uns einfach auf die Schulter klopfen. Erinnert dich noch irgendwie, als ich den, als du New World beerdigt hast hier auf dem Stream und ich das Standalone auf YouTube veröffentlicht habe, was haben die Leute geflamed? Der hat mal gar keine Ahnung und das ist doch voll geil und alles, was wir wollen. Was wurden wir wieder belächelt für unsere Kritik und am Ende haben wir wieder recht gehabt. Wir haben wieder recht gehabt. Ja, weil wir es einfach drauf haben, ne?
Das ist schon.
So, mein Lieber, jetzt lass uns über das andere große Ding der Woche reden. Boba.
Das Staffelfinale. Der Super Bowl kommt jetzt.
Nein, wir müssen hier Prioritäten einhalten. Das Staffelfinale von The Book of Boba Fett. Und ihr Lieben, dicke Spoilerwarnung an dieser Stelle. Natürlich werden wir jetzt über den Inhalt reden. Ihr habt den Zeitplan, der immer bei dem Podcast dabei steht. Wenn ihr das skippen wollt, weil ihr es noch nicht gesehen habt, dann spult genau auf den Timestamp vor, wo diese Diskussion beendet ist. Ihr seid hiermit gewarnt worden, von daher können wir jetzt richtig losrattern. Ja, ich als kompletter Fanboy fand das Staffelfinale absolut großartig, aber es gab sehr viel Kritik daran. Gerade die Schlacht war irgendwie nicht episch genug und also das ist die Kritik. Ich fand das alles geil, aber wie gesagt, ich bin da auch, glaube ich, blind auf zumindest einem Auge, was das angeht. Aber ja, es wurde sehr viel kritisiert, irgendwie, ja, und mein Lieblings-Star Wars-YouTuber hat gesagt, ja, warum tut sich das Boba überhaupt an, da in der Stadt rumzukämpfen? Er muss einfach nur in seinen Slave One steigen, wie er es in der Staffel schon mal gemacht hat, und die ganzen nervigen Pikes einfach wegballern. So, ne? Und ich fand's mega. Also als er auf dem Arakur da reinreitet, irgendwie bin ich komplett ausgerastet. Und ihr wisst ja, dass ich große, große Liebe für Grogu empfinde. Und auch seine Aktionen super. Ich habe sehr mit Mpox darüber gestritten, weil wir beim Lost Ark zocken da komplett unterschiedlicher Meinung war. Mpox fand das Finale halt eine Katastrophe und hat immer angemerkt, dass die Protagonisten sehr viel dumme Dinge tun, und hat dann auch wieder die KI kritisiert, der Gegner. Das ist ja in Star Wars sowieso immer so ein Ding. Und ja, kann man natürlich, muss man aber nicht. Und lustig war, dass er und seine Jungs da, der mir erzählt, im Podcast so eine Liste gemacht haben von so ein Ranking, irgendwie dumme Dinge, die in der letzten Folge vorkommen. Und ich musste schon grinsen, als er dann sagte, ein dummes Ding ist, oder eine Sache, die man nicht machen sollte, ist während eines Krieges mit einem Baby ins Kriegsgebiet fahren und einem der Protagonisten dann sagen, schau, wen ich mitgebracht habe. Da muss ich schon so ein bisschen grinsen. Aber auf der anderen Seite weiß die Dame ja nicht, dass da gerade ein Krieg stattgefunden hat. Und allein als die Folge losgeht und der X-Wing da reingeflogen kommt. Sascha, hast du überhaupt gesehen oder spoil ich dich gerade auch?
Nee, wir haben es gesehen. Aber okay, sehr gut. Ähnliches Feeling. Wir mussten teilweise anhalten, weil wir uns so kaputt gelacht haben, weil das so dermaßen dämlich war und auf den Cliff gejumpt ist. Also es war die schlechteste Folge, glaube ich, der Season bisher. Selbst schlechter als die komische Car-Chase-Folge. Und okay, genau, was du eigentlich gesagt hast, es war, wer das geschrieben hat, oh, die müssen auf Drogen gewesen sein. Also vor allem die Entscheidung der Charaktere in der Serie. Eine ja, dumme Entscheidung nach der anderen, und das, ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.
Ja.
Also als erstes mal, ich meine, das Ganze hätte ja vermieden werden können, wenn er vorher mal seinen Footdown geputtet hätte, ne, dass die ihn backstabben, das war ja relativ klar. Und dann, was ihn dazu gebracht hat, sich zu entscheiden, in irgendeiner komischen Hütte in der Stadt sich da zu verteidigen und seinen Last Stand zu machen, anstatt in seinem großen...
Wollte er ja nicht, ne? Das haben ja die...
Hey, wir haben einen Bunker auf einem... Welche Leute denn? Da war doch niemand. Wir haben einen Bunker mit Stahltüren auf einem Berg, extrem gut zu verteidigen. Nein, ich gehe mit meinen drei Leuten hier in diese Ruine in der Stadt und lasse mich umrunden. Und dann erzählt er auch noch, ja, wir haben hier alles unter Kontrolle, ne? Wir kontrollieren jeden, wir sehen, hier kommt keiner rein, ohne uns, dass wir das merken. Und dann läuft so ziemlich jeder rein und fängt an, sie anzugreifen.
Ja, ganz auch also, alles unglaublich unepisch. Das kommt auch erschwerend hinzu. Ich fand das so, ich meine, wir haben die ganze Zeit dieses Pike Syndicate, also für mich als Nicht-Star Wars-Viewer, ich kenne das Syndikat ja nicht, die haben das die ganze Zeit so groß aufgebaut, die kommen da irgendwie auch nur mit 10 Mann angefühlt. Mehr haben die irgendwie nicht. Und dann sagt der Anführer am Ende ja dann noch irgendwie, unsere Hälfte der Truppen ist kaputt. Was ist denn das für ein Syndikat? Wie viele Mitarbeiter haben die denn? 10? Was soll denn sowas? Also ich fand es ja, auch ziemlich am Mumpitz.
Also ich kann die Kritik total nachvollziehen. Es gab, also was ihr sagt, ist nicht neu. Ich bin ja wirklich jemand, der nach jeder Folge irgendwie diese ganzen Rezensionen von den großen amerikanischen YouTuber mir anguckt. Und diese Kritik ist in Anführungsstrichen berechtigt. Ich habe es ganz oft gelesen. Aber aus irgendeinem Grund kann ich das einfach so wegwischen und es trotzdem genießen. Weil die Folge hatte ja auch viele, viele geile Szenen, das muss man auch sagen. Wie gesagt, der Rako-Auftritt, der epische Fight dann mit Boba und wie heißt der, die Tüte? Wie heißt der denn?
So episch, Cat Bane. So episch
fand ich das
nicht.
Okay.
Was mich am meisten gestört hat, als sie aus ihrer Hütte da rauskommen, Boba und Mandalorian, weißt du?
Ja.
Sie sind da in dieser, sie haben Jetpacks und sie können sich bewegen, wohin sie wollen, und stattdessen laufen sie in diese Killbox rein in der Mitte und bleiben zwischen all den Gegnern stehen und lassen sich zusammenschießen, anstatt auch mal irgendwie ihr Jetpack zu benutzen und rauszufliegen. Und don't get me started.
Ja, also rein logiktechnisch war das schon ein ziemliches Desaster. Also es war einfach sehr schlechtes Writing, ne? Also das ist einfach wirklich nicht sonderlich episch, und du hast die ganze Zeit so Gefühl, warum macht ihr das denn jetzt? Die ganze Zeit hast du das, also. Also ich fand
wirklich,
das
auch war das so schlimm für euch, echt?
Ja, also ich fand das vom Script her wirklich schrecklich. Das war einfach keine
Ahnung. Ich glaube, ich bin einfach zu sehr Fanboy irgendwie. Also ich fand da so, also als Star Wars Fan waren da so viel geile Sachen drinne. Also als Grogu und Mando halt irgendwie wieder vereint waren, sich so in den Arm nehmen, irgendwie da läuft mir halt sofort die Träne wieder runter, muss ich ehrlich zugeben. Und ja, auch am Ende, also sorry, aber da war so viel, also ja, ich verstehe die Kritik, ja, man kann das sagen, ja, die Schlacht war unepisch, ja, es waren viele KI, sage ich immer mal, Fehler drinne, aber es hatte auch einfach so viel Geiles irgendwie, allein auch das Ende, mit Grogu in den Flug, Flugzeug im Raumschiff sitzt und immer klopft und ich denke, was will er?
Ich hab mal gedacht, ja, das war das Highlight der Szene. Also, das war der Highlight der Folge, muss ich zugeben.
Ich dachte, er will nach vorne und er hat keinen Bock, da alleine zu sitzen. Ich gecheckt habe, dass er irgendwie Bock hat auf Lichtgeschwindigkeit. Und vor allen Dingen, also, wie gesagt, ich verstehe eure Kritik, ihr habt absolut recht, man kann das so sehen. Wie gesagt, ich bin zu sehr Fanboy. Ich habe es einfach nur abgefeiert. Aber es wird halt jetzt für die Mandalorian 3 Staffel einfach so interessant, was jetzt passiert. Ne? Wir können ja gleich nochmal die ganze Serie resümieren, aber also, es gibt ja so viele offene Fragen, ne? Also, wird Luke jetzt nochmal vorkommen irgendwie? Wer wird jetzt Grogu weiter ausbilden? Ne? Also, M-Box hat kritisiert, dass jetzt mal in seiner Ansicht nach die falsche Entscheidung in Bezug auf Grogu getroffen wurde. Ne? Er war immer so der niedliche kleine kleine Sidekick, der irgendwie die Show auch mitgetragen hat. Ne? Der niedliche Kleine, der so ein bisschen Jedi-Kräfte hat. Und dadurch, dass er sich jetzt für das Hemd und gegen das Laserschwert entschieden hat, setzt man ihn quasi zurück wieder. Ne? Auf der anderen Seite ist es so, wenn er sich für das Laserschwert entschieden hätte man ihn wahrscheinlich ewig nicht zeigen können, weil der ja immer seine Ausbildung gemacht hätte so. Und daher war das nötig. Ich finde es eigentlich ganz gut, weil er gefühlt jetzt irgendwie mehr Kontrolle über seine Kräfte hat und immer mehr das so entdeckt. Ich glaube, das ist halt die Frage, wer bildet Yoda aus? Ich denke, ziehe immer noch die Ahsoka-Karte. Und vor allen Dingen, wer bildet Mando aus mit dem Darksaber? Das wird halt jetzt super interessant. Und ich denke, dass, ist ja schon angedeutet worden, dass die dritte Staffel vor allen Dingen sein wird, seine Ehre zurückzugewinnen, indem er quasi seinen Helm abnehmen in diesen Quellen unter Mandalore irgendwie findet und reinwäscht. Und dann wird es natürlich garantiert um das Darksaber und die Mandalorians gehen. Von daher wird das super interessant werden, denke ich. Jetzt die Frage an euch. Gesamtbewertung, also auch da, jetzt kann man super differenziert, da gibt es so viele positive und negative Aspekte, aber wenn ihr jetzt das ganze Ding, die ganze Boba Fett-Staffel resümieren müsstet, fangen wir mal mit Sascha an. Was wäre jetzt dein Resümee?
Ich würde sagen, es ist für mich als Star Wars-Fan, es ist eine 6 von 10. Wenn ich nicht so mit Star Wars verbunden wäre, würde ich sagen, es ist eine 5, weil es wirklich arg langweilig war und arg schlecht geschrieben war. Und die Highlights waren nicht Boba Fett, ne? Die Highlights waren Mando eigentlich, wenn er aufgetaucht ist. Und wie ich immer noch glaube, dass sie zwei Mandalorian-Folgen einfach reingequetscht haben, um die Sache zu retten. Was mich am meisten stört, ist, dass Boba Fett halt so eine Lusche ist, dass sie ihn so ein Weichei gemacht haben. Er trifft ja keine harten Entscheidungen.
Ja,
und seine Assassin-Freundin, die ist die, die macht das, was er eigentlich machen müsste. Die sagt die richtigen Sachen und ne, die takt Action, während er immer irgendwie nur so rumsteht und das willst du ja nicht. Boba Fett ist ja ein böser Charakter eigentlich. Ja. Ja, und das ist er nicht, finde ich. Das haben sie relativ runtergenommen. Und der ganze Anfang
aber, der Season war nicht 1 und 2 gerade dieser Weg weg vom Badass irgendwie, von irgendwie, ich schieß mir den Sandmenschen an und werd menschlicher und so. Wurde dieser Weg hin vom Badass zum netteren Typen nicht eigentlich gemeinsam mit uns gegangen? Kann man das nicht so formulieren?
Ja, nett ist ja eine Sache, aber ist ja so weak-minded und nicht entschlussfreudig irgendwie. Diese ganzen Bacta-Tank-Flashback-Episoden am Anfang, das war am Anfang, fand ich's okay, aber dann hat's halt nie irgendwo wirklich hingeführt. Also ich kann mir jetzt, er ist ja jetzt in der Stadt und er will da keine Drogen haben und er will aber auch ein guter Crime-Lord sein und das passt irgendwie nicht so, weißt du? Ich bin ja der Crime-Lord, aber ich bin eigentlich ein netter und ehrenhafter Crime-Lord. Das irgendwie, damit bin ich nicht warm geworden, wirklich.
Er ist halt einfach ein langweiliger Charakter. Also, das kann man halt so sagen. Er ist einfach er lässt sich auch dauernd belabern von seinen Untergebenen. Er hat halt einfach gar keine Führungsstärke da. Ich weiß nicht, was er da treibt. Das sieht man auch in der letzten Folge wieder, ne? Er will in seinen Bunker gehen und die anderen sagen, nee, wir verteidigen hier in der Stadt. Er hat ja überhaupt keine Autorität.
Das ist ja alles. Ja, immer.
Das ist ja völlig lächerlich. Ja, gut, da sagt er, na gut, dann bleiben wir halt hier. Das macht er ständig in der Serie. Und du denkst dir so, meine Güte. Und deswegen kann er halt die Serie auch nicht gut tragen. Und für mich als Nicht-Star Wars-Fan, ich konnte es alles gut gucken, auch die letzte Folge. Ist halt okay, aber es ist halt wirklich nichts Besonderes.
Also, es sieht gut aus, ne? Kannst dich nicht beschweren über die CG und die Kulissen und alles. Das sieht wirklich, bis auf die Vespa-Gang, ist alles eigentlich ziemlich cool.
Ja, aber wie gesagt, also insgesamt würde ich es auch so zusammenfassen: also deutlich schlechter als Mando. Zumindest als Mando 2. Mando 1 gefiel mir ja auch nicht so gut. Aber schlechter als die Mando 2-Staffel. Gut guckbar, aber nichts, was mich jetzt zum Star Wars-Fan gemacht hätte. Aber guckbar, immerhin.
Wie gesagt, ich würde das ein bisschen differenzierter betrachten. Ich glaube, es ist einfach, sie haben den Fehler, den sie gemacht haben, ist, dass sie es The Book of Boba Fett genannt haben, weil das ist es einfach nicht. Es ist halt The Mandalorian Staffel 2,5 mit Charakterentwicklung irgendwie, wo die Lücken von Boba Fett zu seinem Auftritt in Mandalorian Staffel 2 halt gefüllt wurden irgendwie. Man kann darüber streiten, ja.
Was habt ihr von AI Luke gehalten in der letzten, nicht in der vorletzten Folge?
Wahnsinn, der absolute Wahnsinn. Für mich war das, wollte ich gerade drauf eingehen, für mich war Folge 6, also ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, aber ich meine, ich kann jetzt sagen, die beste Star Wars Serienfolge aller Zeiten, aber es gab ja nun noch nicht so schrecklich viele Serien irgendwie in dem Bereich. Ja, also für mich also als Luke Skywalker-Fan, dieses ganze Training mit ihm, ihn auch mal in der Rolle zu sehen, wo ich ihn auch in der neuen Trilogie gerne gesehen hätte, was sie aber nicht hingekriegt haben, nämlich nicht als Padawan und nicht als Jedi-Meister, sondern als Ausbilder. Und dann auch noch so auszusehen wie wie damals. Also das Deepfake war Kick-Ass. Sie haben ja diesen YouTube-Typen da engagiert und scheinbar auch sofort ihn da machen lassen.
Ja, aber wäre nicht ein normaler Schauspieler besser gewesen und zu sagen, hey,
ja, auf lange Sicht wahrscheinlich schon, ja.
Also die Robo-Stimme war ein bisschen ein Problem, diese AI-generierte Stimme hat einen so ein bisschen aufgeturnt. Ich meine, es war relativ gut dafür, dass du
wir haben es halt auf Deutsch gesehen, ne? Wir hatten halt eine Luke-Stimme und von daher hatten wir das nicht, ne?
Ah, die haben ja seine Originalstimme, im Englischen haben sie mit so einem irgendeinem Computer-AI-Algorithmus damit gefüttert und mit alten Samples und der redet halt wie so eine Alexa irgendwie. Das klingt so ein bisschen gestelzt alles.
Ach, echt?
Krass. Also ist es immer noch gut. Du musst echt genau hingucken und du kannst dir denken, in 10 Jahren, wenn das so weitergeht.
Aber hätten sie das nicht einfach Mark Hamill einsprechen lassen? Ah, gut, das ist jetzt alt. Ja, okay, aber hätten sie es einfach Mark Hamill einsprechen lassen können und dann irgendwie mit einem AI irgendwie mit irgendwas verjüngen?
Nee, sie klingt schon wie seine Stimme, die nur die Intonation und sowas ist so ein bisschen flach irgendwie, weil, keine Ahnung, haben sie nicht hingekriegt. Die Visuals sind okay, aber ich glaube, auf Dauer wäre doch jeder damit okay gewesen. Du nimmst jemanden, der so aussieht und sagst, okay, der spielt jetzt Luke, weil keiner kann erwarten, dass du, ich meine, der Aufwand jedes Mal, wenn eine Szene mit dem ist, da riesen Aufwand zu betreiben.
Ja, deshalb hat er auch in der letzten Folge den X-Wing nicht selber geflogen, glaube ich, ne?
Aber ich glaube, es ist trotzdem ein guter Weg in die Zukunft für den Film und Serien, dass sie damit mal rumexperimentieren im großen Stil und gucken, was da geht.
Kann ich möchte auch nicht wissen, was das für ein Arbeitsaufwand war. Weil das war ja nicht so wie in Mandalorian 2, dass er irgendwie 2-Minuten-Szene hatte, sondern er war ja quasi die ganze Folge.
Da stand er ja auch nur in Mandalorian 2, da stand er ja still. Ne? Ja, in der Folge war er wirklich auch ein bisschen in Bewegung und ist rumgelaufen und Co. War bestimmt nicht so einfach hinzukriegen.
Also von daher würde ich einfach nicht sagen, dass die Staffel einfach so scheiße war, weil Folge 6 für mich als Star-Wars-Fan, als jemand, der mit Star Wars aufgewachsen ist, dessen großer Kindheitsheld Luke Skywalker war, der genau so auftritt wie damals, für mich war das die absolute Erfüllung. Folge 6 war einfach
ja, aber
die beste Mandalorian-Folge und die beste
Nee, also Folgen aus Season 2 fand ich besser, aber im Prinzip sind das doch alles, was die Leute mögen, die Member Berries. Du magst nichts, was mit Boba Fett zu tun hat, sondern alles, was eben
Classic Star Wars. Das habe ich auch gerade gesagt, die beste Mandalorian-Folge, ne? Das war eine Mandalorian-Folge. Aber die war halt so gut und alles, was mir in Star Wars was bedeutet, kam halt vor. Irgendwie Ahsoka war, dann diese Jedi-Akademie, die man zum ersten Mal gesehen hat, die aufgebaut wurde. Dann das Training für Grogu mit diesen ganzen Fanservice-Sachen irgendwie mit den Yoda. Wie er dann mit Grogu in dem Rucksack die Loopings, die Saltos macht.
Also den Fanservice fand ich okay. Die
Leute beschweren
sich da immer, die Fanservice. Wenn du das nicht übertreibst, finde ich das total gut.
Ja, also, ja.
So meine Lieblinge, die grünen Actionfiguren, die haben sie einfach eliminiert.
Ja, die haben ja, was
von war wenigen das denn, Sekunden.
Das fand was ich war das schade. Denn für eine Scheiße? Diese ganze, als die überfallen mit ihrem tollen Sicherheitsnetz, weißt du, wie die größten Idioten stehen sie da rum und lassen sich von der Klippe schubsen. Und
ja, weil sie kämpfen ja nicht mal, ne? Sie laufen einfach immer weiter zurück. Was ist das schlechteste Lifeguard aller Zeiten?
Aber mal bei aller Liebe, ne? Das war bei Star Wars schon immer so, ne? Also die KI, selbst wenn du die Ur-Trilogie dir anguckst, die KI, der Gegner war immer so, ja? Also Ja, man könnte sagen, dann ändert das doch mal, muss man ja nicht mehr und so. Aber weißt du, ich habe einen netten Kommentar dazu gelesen. Irgendjemand hat geschrieben, hey Leute, ganz ehrlich, als die neue Trilogie kam oder die vorletzte, dann haben alle rumgeweint irgendwie. Zu viel CG, zu viel das, alles scheiße. Und die letzte Trilogie war ja auch richtig scheiße. Ne? Ich will jetzt nicht auf die Punkte eingehen, da haben wir schon 100 Mal gemacht und so weiter. Und jetzt kriegen wir Ur-Star Wars, weil das hat John Favreau geschafft, ne? Die hat einfach eine Welt gebaut, die sich anfühlt, die riecht, die atmet wie das Ur-Star Wars. Und jetzt jammern die Leute schon wiederum irgendwie für Sachen, die sie aber auch an den anderen Filmen kritisiert haben irgendwie. Ich habe gelesen, ja, Baby Yoda, Grogu, das sieht aus wie eine Puppe, das sieht zu mechanisch aus. Ja, Leute, aber ganz ehrlich, als in der vorletzten Trilogie Yoda CG war, haben auch alle rumgejammert, das muss eine Puppe sein. Also, ihr müsst euch mal entscheiden, was ihr wollt, so, weißt du? Also, nur kritisieren des Kritisierens Willens irgendwie. Ich finde, Baby Yoda Kick-Ass irgendwie. Und ich weiß, dass es eine Puppe ist und es sieht auch aus wie eine Puppe, aber die holt halt das Beste aus dieser Puppe raus, was möglich ist.
Ja, ist auch okay, finde ich. Aber man muss wohl unterscheiden, wie ich es gelesen habe, zwischen dem Favreau Star Wars und dem, über das er nicht Kontrolle hat, nämlich zum Beispiel Boba Fett oder die anderen Sachen. Denn alles, was er macht, ist ja wirklich gut. Nämlich
nee, das stimmt so nicht. Also,
John Favreau hat begrenzt Einfluss hat. Er kann nicht alles Star Wars entscheiden, sondern nur bestimmte Properties. Ist die Theorie.
Ja, aber Boba Fett hat er zusammen mit Dave Filoni. Er hat es geschrieben, er hat zwar nicht Regie geführt, aber er ist Showrunner und er hat es geschrieben, ne? Also das ist schon aus seiner Feder.
Das ja? Bist du dir sicher?
Ich glaube hundertprozentig. Hundertprozentig. Also er hat die Kontrolle über dieses Mandalorian-Universum komplett. Das heißt, Obi-Wan, was jetzt kommt, ist Kathleen Kennedy, deshalb wird es auch wahrscheinlich scheiße werden. Aber er hat Kontrolle über Boba Fett, über Mandalorian und über Ahsoka. Und über die neuen Serien, die halt in dieser Zeit spielen. So.
Ja, das würde heißen, er hat verkackt, wenn das wirklich true ist.
Ja, dann hat er mal verkackt, aber er hat auf sehr, sehr hohem Niveau verkackt. Und man kann darüber streiten und kann sagen, Leute, dann nennt es nicht Book of Boba Fett, sondern nennt es was weiß ich.
Es ist halt nicht so eine Zwischenstaffel, ja. Zwischen den Staffeln irgendwie.
Genau. Aber ich glaube, das ist der Stil, der auch in anderen Serien. Ich glaube, das ist ein großes, ganzes Ding. Und mit Verschiebung der Prioritäten in Bezug auf die Charaktere. Ne? Es war im Prinzip Mandalorian 2,5, aber Boba Fett wurde priorisiert, zumindest die Hälfte der Staffel. Und ich glaube, das wird bei Ahsoka auch so sein. Und ich glaube, das wird auch bei Mandalorian 3 so sein, dass die Charaktere immer wieder auftauchen. Weil ich glaube, die Boba-Geschichte, da hatten sie einfach nicht so viel Futter. Irgendwie, sie wollten nur die Lücke füllen. Und ich glaube auch, dass es keine weitere Boba Fett-Staffel geben wird, weil was wollen sie da noch erzählen? So. Das heißt, das ist ein großes Ding und das wird weitererzählt. Und das, da hat Jon Favreau seine Finger drin. Der schreibt das, der ist Showrunner. Und ja, und ich glaube, das ist, also für mich ist das die Erfüllung in Sachen Star Wars. Und ich bin mir auch sicher, dass, ja, es gibt ja noch andere Projekte, diese Rogue One-Sequel. Die soll auch ganz gut sein. Da hat aber John Favreau nicht seine Finger drin, aber da haben die jetzt schon die zweite Staffel bestellt. Die kommt ja im Laufe des Jahres. Endor heißt die, glaube ich, Star Wars Endor. So. Und ja, Obi-Wan ist komplett Kathleen Kennedy. Da habe ich auch ein ganz schlechtes Gefühl, eben weil die irgendwie alles, was sie in den letzten 20 Jahren angefangen hat, verkackt hat. Da hast du zwar einen guten Hauptdarsteller, aber ey, das Skript irgendwie haben sie dreimal neu machen müssen. Der Regisseur hat gequittet, irgendwie hat gesagt, das ist scheiße, sowas mache ich nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das gut wird. Aber gut, 25. Mai ist Release. Und sie drehen gerade Mandalorian 3. Das wird dann im Dezember kommen, wenn Corona nicht noch durchdreht. Und danach werden sie Ahsoka drehen. So, das heißt, da kommt viel geiler Content auf uns zu.
Ja, aber es wird auf Dauer runtergehen. Du kannst halt nicht am Fließband die Qualität liefern. Ne?
Wahrscheinlich, ja. Ja.
Weil ich guck's gerade nach, du hast tatsächlich recht, er ist als Writer gecredited, das verstehe ich absolut nicht. Ja. Und Robert Rodriguez ist Director, die können doch beide eigentlich.
Nicht alles. Das ist so wie bei Game of Thrones. In jeder Folge führt jemand anders Regie. Die sechste Folge war zum Beispiel, der hat Dave Filoni Regie geführt. Und deshalb ist die auch so gut geworden, ne? Weil Dave Filoni ist halt. Der hat auch die ganze Animationsserien gemacht. Das ist halt ein kreatives Genie. Während die siebte Folge hat dort Robert Rodriguez Regie geführt. Aber guck
mal, der macht doch so geile Sachen. Der hat Alita gemacht und hier Desperado und was hat er noch gemacht? Hier Machete und sowas. Richtig geile Sachen.
Ja, aber die Folgen, die Robert Rodriguez als Regisseur gemacht hat, sind die meistkritisierten. Auch die siebte.
Ja, das verstehe ich ja nicht. Was ist denn da? War der auf Drogen oder was?
Ja, viele sagen, also die Kritik ist so, der sollte nicht Regie führen bei Star Wars. Star Wars und er ist irgendwie nicht kompatibel. Also, was sehr verarscht wird, ist diese Szene von diesem Cyber-Typen, der dann diesen Phaser.
Seine Pirouette.
Ja, genau.
Wir haben uns totgelacht.
Da siehst du halt Memes auf Twitter, nur diese Pirouette, und dann steht da, Robert Rodriguez sollte bei Star Wars nicht mehr Regie führen. Also, das ist halt, ja, das sind also die Folgen, die er gemacht hat in der Staffel, sind die meist kritisierten. Also, ja. Und der Filoni ist halt ein Gott, ne? Die Kombination Filoni und Favreau ist halt der Wahnsinn. Sechste Folge schlägt auch meiner Ansicht nach, ist natürlich wieder subjektiv, ne? Aber auch die Mandalorian-Folgen, weil die einfach alles hat als Star Wars-Fanboy. Wie dem auch sei, können wir es vielleicht so resümieren, dass ich bin sehr froh, dass für mich hat Jon Favreau Star Wars gerettet, weil es war halt nach der Trilogie Mause tot. Dann hieß es irgendwie, okay, es wird eine Serie geben, die heißt der Mandalorian, Live-Action-Serie. Haben alle gesagt, ja gut, schlimmer kann es ja nicht werden. Und dann hat es den Trademark gerettet, ne? Weil irgendwie es alles anders gemacht hat, alles besser gemacht hat. Und ohne diese Serie und ohne John Favreau wärst, wer weiß, was die noch für eine Scheiße gemacht hätten. Also, und je weniger Kathleen Kennedy, desto besser, meiner Ansicht nach. Naja. Gut, wir werden das natürlich weiter verfolgen. Irgendwie, ich bin ein bisschen traurig, weil ich mich jede Woche jetzt wirklich auf die neue Folge gefreut habe und die letzten beiden auch wirklich mittags geguckt habe, damit ich nicht gespoilert werde. Ja. Und es gibt viele neue Funko-Pop-Figuren. Ja, aber was wollen wir noch reden, ihr Lieben? Wir haben die besten oder die wichtigsten zwei Dinge abgehakt. Ja, Super Bowl. Heute Nacht, da ist natürlich wieder der arme Sascha raus. Aber wer ist der Favorit? Also ja, es ist keine große Frage, aber ich stelle sie trotzdem mal. Clays, wer ist heute Nacht der Favorit beim Super Bowl?
Ja, die Rams sind Favorit, aber Super Bowl kann alles passieren, von daher.
Die haben ja ein Finale dahorm. Die sind ja dahorm, ne?
Ja, aber die Rams haben keine Fanbase, von daher bringt ihnen das nicht wirklich was.
Auch ein unsympathischer Verein, oder? Magst du die Rams? Ja,
es geht. Okay. Trainer, aber die haben halt einfach kein Standing, weil sie halt noch nicht so lange in L.A. sind. L.A. hatte ja super lange gar kein Team. Und dann sind die San Diego Chargers hin und die St. Louis Rams. Und ja, die Rams waren auch schon mal in L.A. irgendwie, dann sind sie nach St. Louis irgendwie vor 20 Jahren, jetzt wieder zurück. L.A., die sind halt einfach zu großen Teilen 49ers-Fans, ne? Weil das vergleichsweise nahe liegt, San Francisco, und weil die 49ers halt seit Ewigkeiten top sind. Das hat man auch gesehen beim Rams-49ers-Spiel, wenn du das Stadion geguckt hast, da war 50-50, ne? Die Hälfte war rot von den 49ers im eigenen Stadion. Also so ein richtiges krasses Heimspiel ist es wahrscheinlich nicht. Aber sie hoffen natürlich, dass sie damit vielleicht auch die Fans zu sich ziehen können irgendwie, dass sie dann mal eine gescheite Base haben, aber ja.
Ja, ich glaube, jeder ist heute Abend für die Bengals irgendwie. Ich natürlich auch. Und wird bestimmt ein gutes Ding. Geht, glaube ich, heute Nacht um 12 Uhr los. Ich weiß gar nicht genau.
Oder 30 sollte es losgehen.
Also, ja, ein bisschen länger müssen wir wach bleiben irgendwie. Ich werde versuchen, wach zu bleiben, werde es aber nicht schaffen, weil ich natürlich angeschlagen bin. Aber ich werde es versuchen, zumindest bis zur Halbzeitshow zu schaffen. Für alle irgendwie Hip-Hop-Fans, irgendwie dürfte das richtig geil werden, weil irgendwie was Rang und Namen hat in der Halbzeitshow in Sachen US-Hip-Hop, der Auftritt von Snoop Dogg über Eminem, über Dr. Dre, über Mary J. Blige, also alles, was da einen Namen hat. Ich bin sehr gespannt, wie das wird.
Oh toll, da schalte ich ein.
Und ansonsten, ja, weil du ein guter Macker bist. Und ansonsten, drücke ich den Bengals die Daumen und bedauere, dass die Football-Saison vorbei ist. Aber die, ja, sind ja alle, was man so gehört hat jetzt beim Pro Bowl, sind ja alle wirklich grün und blau geprügelt, sind alle froh, dass die Saison vorbei ist.
Habt ihr weitere?
Ja. Bin gespannt für in Anführungsstrichen meine Bucks, wie es in der nächsten Saison weitergehen wird, jetzt ohne Brady. Ich habe eine ganz weirde Theorie. Ach so, MVP, du hattest recht, du hast die Wette gewonnen. Ich habe ja gesagt, Brady wird es. Rodgers hat nicht nur gewonnen, sondern hat richtig hoch gewonnen. Und es waren ja auch relativ wenig Stimmen. Ich habe gesagt, der MVP wird irgendwie wie beim All-Star-Game irgendwie über die Bevölkerung gewählt. Aber scheinbar wählen das Trainer und Mannschaftskapitän oder so. Das ist irgendwie nur, was weiß ich, 50 bis 80 Stimmen oder so. Also echt wenig. Und Rodgers hat ich glaube, Brady hatte irgendwie so 20 Stimmen oder so. Und Rodgers hatte über 40, also fast das Doppelte. Du hast mehr Ahnung vom Football, das ist jetzt keine Überraschung, aber ich hätte gesagt, dass Brady, der auch in einigen Statistiken vorne lag, aber das hast du ja beim letzten Mal schon erklärt, warum das so ist. Genau, du bist einfach ein größerer Experte als ich, das kann ich da neidlos anerkennen. Wenn das so deutlich ist, muss das ja auch verdient gewesen sein. Ansonsten habe ich
noch Joe Burrow, den Super Bowl MVP, und wir sind alle super happy.
Ja, genau.
Oder Jamar Chase, der darf ihn auch haben. Was ein cooler Typ. Übrigens, lustige Geschichte, ne? Jamar Chase und Joe Burrow haben ja auf dem College zusammengespielt. Der Top-Wide-Receiver und der Quarterback von den Bengals. Und da gibt's die Geschichte, die gerade auf Reddit rumging, die Tage, dass Jamar Chase, als er von den Bengals gedraftet wurde, da ist er in die Nachbarschaft von Joe Burrow gegangen und hat an jede Haustür geklopft und hat die Leute gefragt, ob irgendjemand das Haus verkauft, damit er neben Joe Burrow wohnen kann. So eine richtige Bromance.
Ja, ist doch super cool eigentlich, ne?
Ja, ist einfach eine super coole Geschichte. Jetzt wohnt er daneben irgendwo. Irgendeiner hat verkauft. Ja,
aber das ist doch geil. Solche Geschichten willst du doch haben, ne? Genau. Irgendwie in diesem ekligen, in Anführungsstrichen, Profisport, wo es nur ums Geld geht, da hörst du solche Geschichten doch total gerne. Ich habe eine interessante Theorie gelesen in dieser Woche. Wirst wahrscheinlich sagen, ist Quatsch. Ich erzähle trotzdem mal. In Bezug auf Brady, ne? Da hieß es, ja, Leute, wartet mal ab. Das war irgendwie ein großes US-Magazin, so ein Kolumnist, der gesagt hat, pass mal auf, in Bezug auf Brady, der hat keinen Bock mehr bei den Bucks zu spielen, weil der keinen Bock mehr auf Arians und seine komische Taktik hat. Und der ist ja zurückgetreten mit folgendem Hintergrund. Und zwar, also wie gesagt, klingt alles ein bisschen weird, ich erzähl's. Und zwar wird es jetzt so laufen, dass irgendwie Brady mit den 49ers quasi einen Trade machen in Bezug auf, wir kriegen die Brady-Rechte, falls er irgendwann doch zurückkommt. Und dafür kriegt ihr irgendwie, wie heißt er? Jubapelo, ne, wie heißt er? Also den aktuellen. Genau, den aktuellen Quarterback der 49ers, den kriegt ihr und dafür kriegen wir das Recht am Brady. So, und dass dann Jubapelo zu den Bucks geht und Brady dann irgendwie nach einer Saison sagt: So, ich bin jetzt wieder da, ich spiele jetzt für die 49ers. Weil irgendwie das auch ein junges, hungriges, talentiertes Team ist und er dann näher bei seiner Frau wohnen könnte, einen guten Trainer hatte, also stand in dem Bericht, und halt von Arians weg wäre. So. Was sagst du dazu?
Keine Ahnung. Der Mann ist jetzt 45, der hat schon länger gespielt als jeder vorher. Ich habe nicht das Gefühl, dass er noch eine Pause machen kann.
Und dann ist er 45? Ich dachte, er ist 44, oder?
Naja, wenn er dann Pause macht, ist er auf einmal 45 bis er 46 während
also der Saison. Also es ist eine sehr krude Theorie, aber basiert natürlich auch ein bisschen auf Gerüchten und bla bla bla. Aber mich würde es natürlich freuen.
Also so Sachen gibt es halt in der NFL, dass Leute zurücktreten und dann wieder zu kommen. Es gibt diese unglaublich lustige Geschichte, wo Gronkh, als er retired war, also Gronkowski, als er beim ESB Sports Center oder wo auch immer das war, und da erzählte die eine Geschichte, dass er irgendwann angerufen wurde von den Detroit Lions, weil die ihn irgendwie holen wollten. Irgendwie, ich weiß nicht, was das genau war. Er war in der Free Agency oder irgend sowas. Und dann sagt er, was? Warum ruft ihr an? Ich bin doch retired. Da war er gar nicht retired. Und dann haben die ihn nicht geholt. Dann lacht er ganz laut darüber. Also so Geschichten gibt es da irgendwie in der NFL immer. Das gibt ja auch dieses Aussitzen, was LeVeon Bell zum Beispiel gemacht hat, weil er einen besseren Vertrag will. Da hat er eine ganze Saison nicht gespielt und so weiter. Da gibt es schon Tricks und Tipps. Ich möchte nicht ausschließen, bei Brady möchte ich nie irgendwas ausschließen. Vielleicht spielt er auch noch mit 60. Keine fucking Ahnung, aber das ist halt irgendwie kein Mensch, der Mann. Aber ich halt schon, ich glaube, der ist einfach. Ich meine, das ist so lange, er hat alles erreicht, er kann nicht mehr erreichen und ich glaube, er merkt es auch langsam in den Knochen wahrscheinlich, ja, auch wenn er mal noch top gespielt hat.
Hat er ja auch gesagt durch die Blume, ne? Er sagt, ja, meine Frau irgendwie kann damit nicht gut umgehen, wenn ich irgendwie die harten Hits kriege.
Ja, so, ne? Ist ja auch gefährlich in dem Alter irgendwann. Ja. Ne? Also ich meine, die Knochen, die gesamte, der ganze Körper nimmt halt schon ab und du bist halt schon irgendwann, selbst ein Brady ist irgendwann vielleicht verletzungsanfälliger. Und es ist dann halt schon gefährlich. Und ob er das sich das noch geben muss, ich meine, reicher kannst eigentlich du nicht mehr werden. Ne? Und nee. Du hast alles erreicht.
Du bist der Goat. Ja, du, es gibt es, ja, wo du zu, ne? Also bei einem.
Er hat ja auch wegen seinen Kindern und Co. Ne? Ich meine, er hat auch Kinder, eine tolle Frau. Vielleicht hat er jetzt einfach auch mal Besseres zu tun irgendwann. Von daher. Ja. Aber wenn er wieder zurückkommt, sage ich auch nichts gegen. Das wäre eine coole Story. Von daher bin ich auch dabei.
Ich habe mir schon überlegt, irgendwie, ich bin ja ein Erfolgsfan und hüpf ja immer zu den Teams, bisher mal in den Teams, wo Brady war, weil ich einfach ein Brady-Fanboy bin. Habe ich schon überlegt, welchem Verein ich nächste Saison die Daumen drücke. Und mal gucken, was die Bucks so machen, wenn Gronkh da bleibt. Ne? Aber ich kann mir das nicht vorstellen. Dann.
Ja, glaube ich auch. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja, der wollte schon aufhören, der ist nur wegen Brady zurück, einfach weil das eine richtige Bromance auch ist. Ja. Gibt diese, ich weiß nicht, ob du das kennst auf YouTube, da gibt es so eine Serie, wo Brady, also von den Bucks.
Bad Boys?
Wo, bitte?
Diese Bad Boys-Sache oder was meinst du jetzt?
Nee, die sitzen da so in Sonnenstühlen auf dem Bucks-Trainingsgelände und antworten so Fragen und die stalken darum. Ich fand das immer so witzig. Ich mag die auch. Sachen.
Ja. Ist einfach Legende. Ja, ich verfolge das auch intensiv. Ich habe beide auf Social Media und ich habe da alles gefressen von den beiden. Aber mal gucken. Also. Die Bucks sind, finde ich, sympathisch, aber Arians ist irgendwie schon ein komischer Vogel, gerade die Sache mit.
Ich liebe Arians.
Ja, aber wenn was mit Antonio Brown irgendwie mit dieser Verletzung und diesen, du musst jetzt spielen und so, das hatte auch irgendwie einen komischen Beigeschmack.
Antonio Brown ist ein fucking Verrückter. Nichts glauben, was Brown jemals sagt. Alles der ist ein Verrückter. Hast du seine Liste gesehen? Es gibt eine Liste, die auf Reddit seit Jahren gepflegt wird von seinen Eskapaden. Die ist mittlerweile 70 Punkte lang oder so. Es ist unfassbar, was der alles getan hat. Wirklich absurd lustige Sachen. Ich meine, er hat da irgendwie einen Chef, einen seiner Köche gefeuert, weil er dachte, der bedroht ihn, weil er im Freezer einen Fischkopf hatte. Aber den wollte er zubereiten. Und dann da dachte ein junger Brown irgendwie so ein bisschen paranoid, oh mein Gott, das ist eine Bedrohung für mich. Dann hat er seinen Koch gefeuert. Dann ist er aufs Trainingsgelände von den Raiders, als er kurz bei den Raiders war, mit einem Heißluftballon geflogen. Also Sachen, unfassbare Geschichten, das kannst du dir nicht ausdenken, als ob das aus einem Film ist, das ist alles passiert, das ist unfassbar. Die ist 70, 80 Punkte lang, das sind so witzige Dinge. Der ist komplett verrückt, also der ist wirklich komplett, der hat ja ausgesetzt, fast weil er den Helm nicht tragen wollte, weil er wollte einen alten Helm haben, der von der NFL nicht zugelassen ist. Dann hat die NFL gesagt, geht nicht, dann hat er den umgestrichen mit einer anderen Farbe. Haben sie rausgefunden, ging immer noch nicht. Also es sind Geschichten mit Antonio Brown, es ist wirklich, der muss in der
wahnsinnig,
Therapie.
Wahnsinnig,
das ist wirklich verrückt, also ich würde ihm nichts glauben. Und über Arians hat man wenig Schlechtes gehört von den Spielern in der Geschichte, glaube ich. Es ist ein harter Hund, ne? Es ist ein definitiv ein harter Hund. Ich kann die erste Cardinals-Staffel, da ist ja Bruce Arians, ne? Bei Amazon. Die All or Nothing. Die allererste Staffel von All or Nothing ist ja bei den Cardinals und da war Arians noch bei den Cardinals. Und da lernt man ihn ein bisschen besser kennen. Also ist schon. Aber ja, kann man natürlich nie sagen, was hinter den Kulissen ist. Ein harter Hund ist es halt auf jeden Fall.
Also ich freue mich auf die neue Saison, auf jeden Fall. Mal gucken, wem ich die Daumen drücken werde. Ich muss mich langsam mal irgendwie für ein Team entscheiden und mal gucken.
Bengals.
Bitte?
Bengals. Dann kannst du eine ganze Dynastie, dann kannst du eine ganze Dynastie-Winning joinen.
Also ich finde auf jeden Fall Joe Burrow super sympathisch. Mal gucken.
Ja, Jamar Chase auch, was ein cooler Typ. Einfach cool.
Aber ich mag auch viele Spieler bei den Bucks, ne? Also, da sind auch viele sympathische Sachen dabei. Mal gucken.
Da könnte auch noch sein, dass die Bucks jetzt wieder ins Mittelmaß abrutschen, oder ist ja wahrscheinlich zumindest.
Ja, wahrscheinlich, ne? Und ich sag mal so, so eine Football-Saison macht mit Super Bowl einfach mehr Spaß. Das ist mit Brady aber auch sehr verwöhnt gewesen, ne? So ist langweilig ohne Super Bowl.
Kein anderer leider. Selbst in Mahomes sieht man jetzt, ne? Mahomes ist vielleicht das größte Talent aller Zeiten im Football. Und selbst er hat dann auch mal so eine schlechte Halbzeit und das ist so schwer. Ja. Du siehst jetzt, das ist die vierte Saison von Mahomes gewesen. Er hat nur in Anführungszeichen einen Super Bowl. Er war in einem weiteren Super Bowl und dann zweimal im Semifinale raus, ne? Also in der Conference. Und
allein deshalb sollte schon Brady aufhören, weil die Sachen, die er jetzt verloren hat, also vor diesem Ding, war immer gegen Brady, ne? Einmal irgendwie im Conference-Final gegen die Patriots, dieses legendäre Spiel in der Verlängerung, und dann den Super Bowl letztes Jahr, und da wurde er halt richtig rasiert. Jetzt
gegen die Bengals, ne? In der Season gegen die Bengals raus.
Ja, stimmt, genau.
Also, Mahomes, aber da sieht man schon, selbst wenn du so ein Top-Team hast wie die Chiefs, und das können sie ja nicht dauerhaft halten, ne? Das musst du halt bedenken, das ist halt das Wichtige. Du kannst jetzt nicht das mit Brady gleichsetzen und mit den Patriots, was die Chiefs da machen, weil die Chiefs werden das nicht lange halten können. Ne, Kelce und Hill und Mahomes, die kannst du nicht so lange halten. Die sind ja nur deswegen so gut, weil es halt drei insane Topspieler sind. Basically alle die beste Position der Liga. Bester Quarterback, also für mich ist der beste Quarterback Mahomes, also individuell, wenn man das Team außen vor lässt. Rodgers vielleicht nah dran, aber ne. Und wahrscheinlich der beste Wide Receiver mit Hill oder zumindest einer der besten. Und der beste Tight End mit Travis Kelce. Und die kannst du nicht halten. Die werden alle zu teuer over time und dann wird das Team halt irgendwann zusammenbrechen in 2, 3, 4 Jahren und dann ist die Ära halt schon zu Ende. Dann musst du halt
hoffen, aber das ist das Geile am US-System, ne? Dass das halt immer sich selbst balanced, ne? Das ist halt
genau,
so
geil. Deswegen
so
ist
geil.
Brady halt so besonders gewesen, dass es so lange hielt, dass es immer wieder geschafft hat, weil er hat es ja teilweise ohne Teams geschafft. Das darf man nie vergessen. Der hatte ja gar nichts. Der hat Super Bowls mit den Patriots gewonnen, da war überhaupt niemand. Da war nur er. Da war er und irgendwelche, also Julian Edelman, den kein Mensch auch nur in die Top 10 gehievt hat und den hat er zum Top-Mensch gemacht, ne? Und dann ein Kronk, der dann kam und natürlich super war und der war halt vergleichsweise günstig, war neu und dann ging es halt schon wieder und der hat immer wieder neue Wege gefunden, natürlich auch durch Bill Belichick und das kriegst du halt super, super schwer hin. Und dann gucken wir halt mal, wie viele Mahomes am Ende hat, so ein Top-Quarterback. Viele der Top-Quarterbacks der Geschichte haben halt nur einen Ring oder
zwei. Du hast schon recht, aber das Ding ist auch, das System ist halt auch einfach bescheuert, aber das liegt auch am Sport, ne? Dieses One and Done ist halt einfach nicht gerecht auch, ne?
Wie du schon gesagt hast, jetzt
gegen Brady halt, ne? Jetzt gegen die, stimmt schon, hast du absolut recht, aber jetzt, wenn du jetzt ans Conference Finals denkst, was haben die Chiefs in der ersten Halbzeit die Bengals vermöbelt, ne? Die haben halt auch so viel liegen lassen, wenn ich an diesen Touchdown denke, wo sie schon auf der Linie stehen und das dann nochmal die waren halt durch, quasi gefühlt. Ich habe noch geschrieben irgendwie, weiß ich, auf Twitter, okay, das wird heute sehr einseitig, schade. Und dann spielen die auf einmal so eine zweite Halbzeit, auch Mahomes, der nichts mehr geschissen kriegt, und dann schaltest du aus.
Kompletter Breakdown, da war nichts mehr da.
Absoluter Wahnsinn, ja.
Man hat die ganze Zeit erwartet, dass es jetzt bricht, aber nein, das war ein lustiges Spiel.
Das ist so wie Bayern München, die irgendwie 5-1 führen und dann in der zweiten Halbzeit denken, es gab mal so ein Spiel, Deutschland gegen Schweden, erinnerst du dich vielleicht, hat Deutschland 4-0 geführt. Genau, und das genau so ein Spiel war das irgendwie. Du führst 4-0, hörst auf, Fußball zu spielen, kriegst das 4-1, ja okay, geschenkt, kriegst das 4-2, okay, Moment mal, scheiße, kriegst das 4-3, fängst an zu zittern, kriegst das 4-4 und am Ende verlierst du das Spiel fast noch. Und so ein Spiel war das, ne? Also die Chiefs waren so überlegen, und aber das ist halt das Problem an diesem System. Das ist one and done, ne? Und das geht halt im Football auch nicht anders, weil die jetzt schon grün und blau geprügelt sind nach den vielen Spielen.
Ja, das ist so beeindruckend, da ist es. Und deswegen haben halt viele der Top-Quarterbacks der Geschichte nur zwei Ringe vielleicht. Drew Brees ist, glaube ich, mit einem Ring back, Rodgers hat nur einen. Ja, und Mahomes hat jetzt einen und ist an einem Super Bowl gewesen und in zwei Conference. Und das ist eine absurde Statistik von 4 Seasons, was er da abgezogen hat.
Aber Mahomes hat ihn jetzt ja sehr jung bekommen, ne? Wie alt war der, als er den Super Bowl gewonnen hat? 22? Also super jung, super jung.
Ja, klar. Der hat noch viele Jahre vor sich.
Der hat noch 10 Jahre, also der wird auch noch ein paar gewinnen. Und
15 vielleicht sogar, klar. Aber also wenn er so lange wie Brady machen will, hat er sogar noch mehr als 15. Aber es ist halt, wie gesagt, die Teams zu halten ist halt das Schwere, selbst mit einem Top-Quarterback, ne? Und deswegen ist Brady, deswegen sagen halt viele, Brady wird es nie wiedergeben, weil das halt absurd ist für das NFL. Also, was du sagst, ne? Auf der einen Seite dieses dauernde Kräfteverschieben durch die Drafts und Cap Spaces und Co. Und auf der anderen Seite durch dieses One-and-Done-System, es ist halt absurd, 6 Ringe zu haben. Völlig insane.
Hat er nicht 6
oder hat er 7?
7.
Hat er den 7. geholt? War es der 7.? Ja. Ah, keine Ahnung, es sind so viele. Guck, das kannst du gar nicht zählen. Was für eine verrückte Scheiße. Und dazu muss er ja noch sagen, er hätte ja noch 2 mehr, wenn er nicht gegen den Lappen Eli Manning 2 verloren hätte.
Das ist das Lustigste. Echt? So ein Versager. Der hat nur 7. Das ist so eine Lusche.
Ja, er hätte ja noch 2 mehr, wenn er nicht gegen Eli. Ich meine, gut, er hätte auch viel weniger, wenn er nicht so absurde Spiele wie gegen die Seahawks oder die Falcons gewonnen
hätte, wo sie eigentlich schon dann waren. Ja, gegen die Rams hat es ja fast nochmal gemacht, wenn die Defense nicht so beschissen gewesen wäre. Egal.
Das sind verrückte Sachen.
Gut, dann guckt alle Super Bowl heute Nacht. Drückt den Bengals die Daumen, das tun wir, glaube ich, alle in Anführungsstrichen, und schauen wir mal. Schauen wir mal, was passiert.
Die traurigste Nachricht des Tages noch vermitteln.
Ja?
Während dem Podcast bin ich aus meiner Queue geflogen, weil das freest manchmal. Und jetzt bin ich wieder in der Queue, aber schon seit einer halben Stunde. Aber es wird lange dauern. Was soll ich machen ohne Lost Ark? Was hat man vor Lost Ark gemacht?
Weiß ich nicht mehr. Vergessen.
Ich auch nicht.
Ja, ich wollte jetzt nicht einloggen, weil dann hört man immer diese Doodle-Musik im Hintergrund. Ich hatte keinen Bock, irgendwie dann aufzustellen. Ja, scheiß auch drauf. Ich habe jetzt eh keine Zeit irgendwie. Ich komme eher erst um 9, 10 zum Zocken, wenn überhaupt. Und dann komme ich vielleicht ja hoffentlich schneller rein. Vielleicht.
Bin jetzt wieder auf Platz 9000.
Mano. Ja, das werden die fixen. Auf lange Sicht
sind aber keine Bock drauf. Lange Queues.
Nee, das sind nicht lange Queues. In der Woche hattest du teilweise über 20, 30.000 auf Asta.
Hast du auf Asta?
Ja, aber eben.
Asta ist halt auch überlaufen ohne Ende.
Ja, aber warum? Also ich verstehe diesen Drang auch nicht. Ich muss auf dem offiziellen deutschen Server spielen, weil da spielt mein Lieblingsstreamer.
Einfach teilweise ihre Freunde. Das ist das Ding. Wir wollten halt auch auf Asta bleiben, weil wir da auch mehr Leute hatten.
Nimmst du einfach deine Freunde und gehst auf einen anderen Server. Wo ist das fucking Problem? Das ist auch wieder so eine elitäre Scheiße. Ja,
nicht mehr abhauen, wenn die da schon 10 Stunden drin haben. Das ist halt das Ding.
Ja, aber wenn du immer, also wenn man jung ist und so weiter, macht einem das ja nicht so viel. Dann loggt man morgens ein, hängt ja eh den ganzen Tag am Rechner, ist nicht so schlimm. Aber ich kann sowas einfach nicht leisten. Weil ich kann nicht irgendwie jede halbe Stunde an den Rechner gehen und mich bewegen, damit ich nicht auslogge. Da habe ich auch gar keinen Bock drauf. Also dafür bin ich auch zu alt. Das muss auch ohne gehen. Und das wird auch ohne gehen in absehbarer Zeit, denke ich.
Aber ja, das wird irgendwann, glaube ich, komplett ändern. Ich meine, bei Star Citizen versuchen sie ja vergeblich seit 100 Jahren dieses Server-Meshing zu erfinden, dass du dieses Prinzip von einzelnen Servern gar nicht mehr hast, sondern dass das alles eine Welt ist. Wenn das irgendwann mal live ist, in den nächsten, keine Ahnung, 10 Jahren oder so, vielleicht setzt sich das durch. Dann sind nämlich Server-Queues auch Teil der Vergangenheit.
Aber das ist technisch nicht so einfach, ne?
Nee, deswegen sind die auch schon irgendwie ewig dabei. Ich weiß nicht, ob sie das schaffen. Aber in der Theorie ist es natürlich schon cool, dass du einfach von Server zu Server geschoben wirst, hintenrum, ohne dass du es merkst. Und du loggst dich einfach ein und du bist drin.
Ja, das sollte mal irgendwann passieren. Ich meine, diese Kanäle, die ganzen Spieler haben, Lost Ark hat die halt auch, das ist ja schon erster Weg in die Richtung, ne, dass die Gebiete trotzdem nicht überlaufen sind. Selbst wenn sie eigentlich überlaufen wären, dass du halt die Gebiete instanziert. Das gibt's ja schon seit 10, 15 Jahren in vielen Spielen. Oder seit immer, keine Ahnung. WoW hatte das halt lange nicht, ne? Oder hat's immer noch nicht, glaube ich. Hat WoW instanzierte Gebiete, dass es verschiedene Kanäle gibt? Auf dem gleichen Server? Ich weiß es gar nicht.
Doch, klar.
Sie früher aber auch. Nicht.
Nee, früher Classic nicht, aber
PC hatten sie es nicht, ne?
Nee, aber die haben das mittlerweile, ja.
Ja, naja, das macht es ja schon prinzipiell möglich zumindest, weil sonst wäre es ja rein, also selbst wenn es technisch möglich wäre, wäre es ja in der Realität nicht möglich, wenn du nicht gleichzeitig auch Kanäle nutzt, ne? Ansonsten hast du ja 10.000 Leute auf dem gleichen Fleck stehen.
Also Claes, ich weiß, du hast die ganze Zeit gezockt, aber haben wir noch irgendwelche geile neuen Serien oder Filmtipps eigentlich?
Ja.
Okay.
Was ich euch nicht empfehlen kann, ist, und ich wusste nicht mal, dass es das gibt, ist How I Met Your Father.
Ja,
das ist genauso, wie du es dir vorstellst, brauchst du gar nicht gucken. Was ich angefangen habe, ist die neue Reacher-Show auf Amazon.
Ja, wollte ich gerade sagen, ich auch.
Alter, die ist ganz gut, ne? Ja, die war gut. Also ich kenne die Bücher und ich mag die Bücher gerne. Und das basiert ja auf dem ersten Buch, die ganze Season. Und es, also Respekt, heutzutage noch so eine Show mit so einem geilen White Toxic Male im Lied zu machen, das ist fantastisch.
Ja, wird sich keiner trauen eigentlich mehr. Ne?
Aber geile, sexy Beefcake ist fantastisch.
Also ich habe, weil ich krank bin, ich konnte teilweise nichts anderes machen, als auf dem Sofa liegen. Und ich habe dann so durchgescrollt und kennst alles irgendwie. Dann habe ich mir 2 Filme gekauft bei Amazon. Hier läuft das ja so, dass du irgendwie so ältere Kinofilme dir für 2-3 Euro kaufen kannst. Hab mir Bill und Ted Teil 3 angeguckt und bin richtig wütend. Weil irgendwie das wieder so ein Beispiel ist für irgendwie, lasst doch bitte mal, ihr verkacktes scheiß Hollywood, lasst doch bitte mal irgendwie meine Kindheitskultreihen aus dem Kino in Ruhe. Also Teil 3 ist wirklich eine Unverschämtheit. Also dagegen ist der neue Ghostbusters-Film wirklich irgendwie, ein Oscar-Film. Ja? Also wie man das so verkacken kann, dann lasst doch bitte, wenn ihr keine neuen Ideen habt, dann lasst doch bitte eure Finger davon und macht sowas nicht. Also, das ist so ein beschissenes Drehbuch und so irgendwie versucht, irgendwelche witzigen Dinge aus den ersten Filmen wieder aufzunehmen, der ist so beschissen. Also guckt ihn nicht, weil ihr ja, es ist aggro.
Sehe ich genauso. Ich habe auch, ja. Wir waren auch sehr enttäuscht davon, einfach.
Unfassbar beschissener Film. Und dann habe ich mir den zweiten Zombieland angeguckt, Double Impact. Der war okay. Also der war nicht so gut wie der erste, aber der war okay. So, aber der ist auch so hochkarätig besetzt, dass die Schauspieler das halt carryen. Ne? Inhaltlich war das auch so ein bisschen dünn, aber den kann man auf jeden Fall gucken. Und dann habe ich gedacht, okay, was machst du jetzt? Nee, du guckst jetzt keinen. Ich habe noch überlegt, ob ich mir den neuen Space Jam mit LeBron James angucke. Aber ich hasse den Typen einfach so sehr, weil er nicht Michael Jordan ist, dass ich mir das nicht gegeben habe, weil ich auch so gefrustet war von Bill und Ted. Und dann habe ich Reacher angefangen, ne? Weil irgendwie ein Kumpel von mir auch gesagt hat oder ein Bekannter, das ist ganz cool, guck da mal rein. Und da habe ich angefangen und gesagt, wow, das ist ja echt richtig gut. Und habe es weitergeguckt und weiter und jetzt habe ich es fast durch, bin noch nicht ganz durch, aber das kann man sehr gut gucken. Vielleicht eine Sascha und Stevenio Serienempfehlung.
Ja, also es ist 1:1 vom Buch mit weniger Violence drin, runtergetuned, ein bisschen mehr PG-13 gemacht. Also wirklich fantastisch.
Ja, aber also das ist nichts für zarte Gemüter, ne? Da gehen halt viele Knochen kaputt irgendwie, da wird auch mal ein Auge ausgepiekst. Also, ne? Es ist halt schon, ist halt nichts für 10-Jährige. Also ist keine Familienserie, ne? Das sagen wir gleich dazu.
Nee. Und ja, dann, das war überraschend, weil ich dachte, das kann doch nur scheiße sein. Es gab ja den Tom Cruise-Film, ja. Wo sie Tom Cruise genommen haben als Jack Reacher, was halt mal gar nicht passt.
Ich, ne, kann Tom Cruise einfach nicht mehr gucken. Also ich habe den früher geliebt. Einer der, also in meiner Top 5 der besten Filme aller Zeiten ist ein Tom Cruise-Film, nämlich Vanilla Sky. Ich liebe diesen Film. Der ist so fantastisch, also meiner Ansicht nach subjektiv.
Top Gun kommt.
Oh Gott, nee. Ja, Top Gun war ein Kultfilm, aber ist jetzt nicht irgendwie einer der besten Filme aller Zeiten.
Ja, aber er macht halt immer gute Filme. Du kannst nicht sagen, der macht ganz selten. Welcher Film war wirklich schlecht? Außer der Mumienfilm. Hier, Edge of Tomorrow war super. Ja. Die Mission Impossibles waren alle gut.
Ja, aber das ist halt nur so lame Action. Ich weiß auch nicht. Ich kann Tom Cruise nicht mehr ernst nehmen, weil, also, man soll das ja nicht, ne? Und man kann ja auch sagen, das ist mit zweierlei Maß gemessen und ja, ja. Aber ich Tom Cruise sehe, sich immer irgendwie den Typen, der bei Scientology irgendwie an der Spitze ist. Der soll sich auch hochgearbeitet haben da und ich kann einfach niemanden ernst nehmen, der in so einer Sekte ist. Das kann ich einfach nicht. Ich kann einfach Tom Cruise nicht mehr gucken. Sorry.
Ja, es ist generell besser, wenn du nicht zu viel weißt über die Schauspieler, wie bekloppt die sind.
Also Tom Cruise ist kein schlechter Schauspieler, so meine ich das auch nicht, aber ich kann ihn nicht mehr gucken.
Das ja, man muss Tom Cruise, also unabhängig davon, ob man ihn mag oder nicht, muss man, das, was Sascha sagt, stimmt schon. Ne? Also es ist einer der wenigen Schauspieler, die über so lange Zeit wirklich kontinuierlich immerhin gute Filme immer noch rausbringen. Nicht mehr die absolute Top-Guard in Hollywood, aber Edge of Tomorrow war halt wirklich ein guter Film. Ne? Die Mission Impossibles, ja, ist ein bisschen stumpfe Action, aber einige davon, Phantom Protocol, glaube ich, das war richtig geiler Scheiß. Das hat mir richtig gut gefallen. Und also, wenn man bedenkt, wie lange er schon im Business ist, schon beeindruckend. Wenn du guckst, wie viele andere Schauspieler von der gleichen Zeit einfach komplett von der Bildfläche weg sind, ne?
Der muss einen guten Agenten haben, der ihm irgendwie die richtigen Deals gibt.
Ja, definitiv. Ich meine, wo ist Nicolas Cage denn?
Ja, ne? Zum Beispiel. Hast du den Trailer von dem neuen Nicolas Cage-Movie gesehen?
Ich gucke keine Nicolas Cage-Filme mehr. Das ist so weit.
Der hat einen guten Film in seinem Leben gemacht, nämlich Leaving Las Vegas. Hat er auch einen Oscar für gekriegt?
Ja, hey, komm, The Rock war okay.
Der hat super viele gute Filme. Also seine Top-Filme waren The Rock und Con Air und Face Off. Das sind gute Filme.
Aber das sind doch keine guten Filme, Mann.
Das sind das gute Filme.
Das sind okay Filme. Fantastisch. Aber er spielt. Es ist irgendwie ein Film, wo Nicolas Cage sich selber spielt und ein Nicolas Cage-Movie, wo Nicolas Cage spielt. So Meme-Potential quasi.
Wir sind so weit unten angekommen, wir spielen uns jetzt
selber. So, ich habe noch eine weitere Empfehlung. Und zwar irgendwie bei Reacher habe ich irgendwann gesagt, okay, reicht es auch, ist ganz gut, aber habe ich jetzt gerade keinen Bock mehr drauf. Und habe The Legend of Vox Machina angefangen.
Da spricht man
richtig aus. Und die Serie ist halt der Shit. Ja, ich habe immer gesehen, mega, mega. Also ich habe immer, ich bin ja nicht so ein Anime-Typ irgendwie und so weiter und sowas ist eigentlich überhaupt nicht meins, aber Arturios, der auf meinem Blog jetzt ja Autor ist, hat irgendwie da das geschrieben und ich habe immer wieder jetzt gelesen, hab gesagt, okay, du musst jetzt mal reingucken und das ist halt so Kick-Ass. Das ist halt, also wirklich, ich weiß gar nicht, wie es in Worte, also ich lese einfach mal vor. Vox Machina ist eine rauflustige, bunt zusammengewürfelte Truppe von Außenseitern, die als Söldner durch die Lande ziehen. Schnell verdienter Lohn und billiges Gesurf interessieren sie mehr als der Kampf, Recht und Ordnung. Doch als das Königreich vom Bösen bedroht wird, sind sie die einzigen, die es jetzt noch beschützen können. Also es sind halt einfach so, ich weiß gar nicht, wie es in Worte fassen. Einfach so voll Assis, die irgendwie sich zusammengedüngst haben, sich eigentlich gar nicht so richtig leiden können. Und irgendwie, aber jeder hat so seine eigenen Fähigkeiten. Der eine irgendwie hat dann so einen Bären als Pet. Der andere ist original Guardians of the Galaxy, den Batista spielt. Wie heißt der?
Rex.
Bitte?
Rex.
Ja, genau. Also sieht auch genauso aus, ja, und ist auch so irgendwie töten und schlagen und so. Und eine ist irgendwie so eine Heilerin und wie man sich so eine MMO-Truppe vorstellen würde.
Naja, und, ich weiß nicht, wie das entstanden ist, ne?
Das ist nee, ich weiß nicht, wie das entstanden
ist. Ja. Okay, gut.
ich weiß nicht, wie das entstanden ist. Ich kenne nur die Serie und die Serie ist Kick-Ass. IMDb-Bewertung 8,7. Mehr muss man dazu wohl nicht sagen. Das ist halt sehr
hoch. So furchtbar. Also nur um das kurz zu erklären. Also ich habe es in der Watchparty angeguckt auf dem Stream, weil es kam raus und ich weiß nicht, was am Abend war. Wir hatten nichts zu tun. Ach, vor Power of Extra, glaube ich. Das Ganze basiert halt auf Dungeons and Dragons, ne? Also von Critical Role. Das ist halt irgendwie einer der größten YouTuber, Twitcher der Welt oder so. Ich kenne mich damit nicht aus. Sascha vielleicht mehr. Und das ist deren erstes Dungeons and Dragons. Und deswegen sind die Charaktere auch so unglaublich eindimensional, dass du sie, keine Ahnung, umklappen kannst, weil die Leute sich das einfach kurz im Drive-By erfunden haben, was bei Dungeons & Dragons vielleicht ganz gut funktioniert, aber mich hat das halt komplett so kalt gelassen, das ist halt so einfältig.
Ja, das hängt sehr davon ab, ob du D&D-Spieler bist, weil das ist im Prinzip alles ein Inside-Joke für D&D-Spieler, die ganze
Serie. Ja, deswegen wundert sich, dass es Steve
gemacht. Die haben dann daraus eine Animationsserie gemacht?
Ja.
Das heißt, dieser YouTuber und Twitchler, die haben sich das beim Pen-and-Paper-Spielen ausgedacht, oder wie?
Genau. Also die Story ist, deswegen sind die ja die Charaktere auch so billig, als ob du sie dir halt ausdenkst. Deswegen wundert mich, dass dir das gefällt. Ich kann verstehen, dass deswegen hat das auch eine so hohe IMDb-Bewertung, weil die ganzen Fans von Critical Role das natürlich feiern ohne Ende, weil die kennen das halt, also aus dem Dungeons & Dragons-Spiel und jetzt haben sie es halt verfilmt. Das ist halt mega cool. Mich wundert es nur, dass es, also ich dachte eigentlich allen, die das nicht kennen, gefällt es nicht. Deswegen
ich fand es von Steve. Was heißt, ich fand's? Ich bin noch dabei, ich bin jetzt bei Folge 4, aber ich hab's abgefeiert.
Matt Mercer ist halt der apparently best DM ever, ne? Wenn du es nicht weißt, was es ist, guck dir mal hier Stephen Colbert D&D an, wo er mit Matt Mercer D&D spielt, dann hast du ungefähr eine Idee davon, was die machen. Also, wenn du nicht D&D magst, glaube ich, hast du nur 50% des Enjoyments da draus.
Ja, ich mag D&D gar nicht und ich finde die Serie trotzdem toll.
Crazy, der Steve wieder, da überrascht er mich wieder. Ich hab's angeguckt und ich hab
noch zwei Folgen abgebrochen. Pipi-Kaka-Humor bin ich total empfänglich für.
Das stimmt natürlich, ja. Und das hat mich halt überhaupt nicht gecatcht. Ich fand das so primitiv, vulgär, komisch.
Ja, total geil.
Total geil.
Allein die erste Folge, wie dieser Bade da irgendwie zwischen den Schenkeln von dieser Elfe da rum, ist halt genau mein Ding, ne? Ist halt mein, ja.
Ich sag mal,
Blazing Dildo of the Fire Queen ist genau mein Humor, ja. Mhm.
Ja, hätte ich ja ahnen können.
Ja, ich stehe dazu. Also guckt mal rein, ihr Lieben, ich find's gut. Aber ja, wenn ihr was Anspruchsvolles erwartet oder Niveau, seid ihr da vielleicht falsch. Und ja, also es scheißt wirklich auf alles irgendwie. So in der ersten Folge kämpfen die halt, ich sag jetzt mal nicht gegen was. Und dann sind da so ein paar Kinder irgendwie, mit denen sich treffen. Und da gibt's so eine Beziehung. Und gleich in der ersten Folge sterben die Kinder irgendwie so. Also man sieht nicht, wie die sterben, aber da gab es dann so einen Angriff auf das Dorf und da liegen die da. Also da wird alles irgendwie scheiß drauf, ne? Da gibt's keine Regeln, da gibt's auch keine Rücksicht auf irgendwas. Also
sag mal, hast du mal hier die Space-Serie, die ich dir empfohlen habe, ausprobiert? Die koreanische? Die Space, ja.
Nee, aber habe ich schon viel Gutes drüber gehört.
Ja, seit wir Squid Game geguckt haben, gibt Netflix uns ja immer die koreanischen Serien zur Auswahl und wir gucken.
Wie heißt es nochmal? Irgendwas mit Sea, ne? So Deep Sea, irgendwie so?
Silent Sea oder sowas? Silent Sea, glaube ich.
Das ist immer scheiße, wenn du auf Netflix gehst, dass immer gleich ein Trailer losgeht für irgendwas. Mein Gott.
Das kannst du ausschalten, glaube
ich. Ja, muss ich machen.
Settings auf dem PC, das ist super nervig. Wenn du einmal hoverst und nicht aufpasst, dann ballert er dich gleich immer voll.
Ja, okay, mach ich mal eben aus. Ja, da hast du mir empfohlen, wollte ich reingucken, habe ich aber vergessen. Ja, ich bin auch menschlich, was soll ich sagen. Gut, ihr Lieben, dann machen wir mal Schluss für heute. Cool, muss ich erstmal ausruhen. Eine Stunde labern oder anderthalb ist momentan ätzend, ne? Und das Geile ist, bei uns geht eine Grippewelle rum hier in der Nähe. Und alle denken, sie haben Corona. Aber es ist nicht Corona. Wir haben eine richtige Grippewelle. Und Leo hat das vom Kindertouren mitgebracht. Mich triggert das ja immer so, ne? Wenn Eltern ihre Kinder rotzig und krank zur Schule in die Kita oder zu solchen Dingern schicken. Könnte jedes Mal austicken. Und ist ja nur ein Schnupfen. Ja, alles klar, super irgendwie. Und Leo hat halt noch nicht viel Sozialkontakt gehabt. Es hat ein Corona-Kind mehr oder weniger. Und dementsprechend weak ist auch sein Immunsystem. Ist ja überhaupt noch nicht trainiert auf irgendwas. Das heißt, er hat ihn voll umgehauen. Und er hat uns alle angesteckt. Irgendwie sogar Oma und Opa sind krank, alle. Ich hatte eine Woche mehr oder weniger nichts, nur ganz leicht. Und ab Freitag war ich sowas von, also ihr glaubt gar nicht, was ich vom Wochenende hinter mir habe.
Okay, mit, aber da muss ich sagen, welcome zu Kinder haben. Kinder
ja,
sind die super Carrier. Die kommen rein, sind irgendwie einen Tag krank und du liegst eine Woche flach. Das ist halt.
Nee, Leo ist halt auch schon eine Woche krank, eben weil sein Immunsystem noch nicht so geil ist. Aber also mich hat's richtig hart erwischt. Das muss ich auch vorstellen. Also ich weiß nicht, ob es an meiner Booster-Impfung liegt oder so, dass ich eine Woche neben einem Kind, was so eine Grippe hat, irgendwie, ich habe neben dem geschlafen, ich habe mich sehr viel um ihn gekümmert, hab nix. Und dann nach einer Woche hat's mich dann doch erwischt und dann aber auch volle Granate. Also richtig, ich hatte Fieber, ich hatte Schüttelfrost, ich hatte Halsschmerzen, ich hatte Husten, ich hatte einfach alles. Ich hatte sogar Ohrenschmerzen. Ich habe so ein scheiß Wochenende hinter mir. Und ich meine, das muss doch Corona sein. Wenn ich die Scheiße jetzt sowieso schon habe, dann kann ich doch auch damit durch sein, so. Aber die Tests von allen, also nicht nur von mir, sondern auch von Frau, von Leo, von Oma und Opa sind negativ. Also wir haben wirklich diese Grippewelle uns jetzt einkassiert. Super scheiße. Aber ja, so langsam geht's auf jetzt. Aber jetzt schwitze ich gerade wie ein Schwein. Anderthalb Stunden reden ist nicht so eine geile Idee. Wie dem auch sei, genug bedauert den armen Stevino. Heute Nacht Super Bowl und vielleicht ein bisschen Lost Ark zocken. Mal gucken, ob das geht. Vielen Dank, dass ihr da wart, ihr Lieben. Vielen Dank für den netten Podcast. Dir viel Spaß beim Zocken, Enkles. Bestimmt kannst du nächste Woche noch sehr viel mehr erzählen.
Ich darf ja nicht spielen.
Ja, im Laufe der Woche wirst du bestimmt irgendwann spielen. So, habt einen schönen Sonntag, ihr Lieben. Viel Spaß beim Super Bowl und wir hören uns nächste Woche in alter Frische. Macht es gut. Ciao und tschüss.
Bis dann. Ciao.
Tschüss.